Okay, ja, cool.
Okay. Ja, sag nochmal 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
Dies war es.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Josef Jöchl. Hallihallo.
Hallo, servus.
Josef, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich: Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Also bei mir war das so, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe damals Bekannte von mir getroffen und wir waren da bei irgendeinem Festival und in der Früh sind wir so ein bisschen übernachtig aufgewacht und haben uns schon gekannt, so ein bisschen als die Lustigen, und haben dann beschlossen, dass wir einfach gemeinsam einen Comedy-Club gründen. Aber ohne das, das spezifisch Bade jemals vorher gemacht zu haben. Und haben dann Theater gemietet und haben alle unsere Freunde 10 Euro Eintritt verlangt und dann ist eigentlich schon losgegangen.
Wirklich? Das ging sehr gut. Erstens, kennt man die Bekannte immer noch?
Die Bekannte kennt man noch. Das ist die Denise Börben.
Wirklich? Ihr zwei wart das?
Wir zwei waren das. Der Zusammenhang war also ein bisschen die queere Szene aus Wien. Für die, die nicht wissen, was queer ist, da sage ich immer gern, das ist halt so ein bisschen der politischere Arm von der lesbisch-schwulen Szene, also, und auch ein bisschen vielfältiger. Und das ist so ein Kontext, da gibt es viel Drag Queens, da gibt es viel Partys, da sind auch viel KünstlerInnen dabei, aber was Lustiges hat es halt noch nicht gegeben. Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir gemeinsam zu zweit Bühnenveranstaltung machen. Und die Denise Börben ist halt so ein Szene-Urgestein in Wien, also die kennt
jeder
in Wien. Frag mich einmal, wie sie das macht. ich habe so eine Theorie über sie.
Also ich glaub, ja, du kannst gerne.
Also die
halt würde mich eigentlich interessieren, sag einmal.
Die ist ein relativ charismatischer Mensch und ich glaube, wenn die nicht in Wien gelandet wäre, sondern wenn es dir an irgendeinem anderen Punkt auf der Welt auslassen hättest oder sowas, weiß ich ungefähr so das Gleiche, was jetzt in Wien ist.
Ja, das ist gut möglich. Ich kenne es, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich nicht. Ich kenne es halt von der Bühne und natürlich das, was sie macht und so. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Und natürlich stellt sich jetzt sofort die Frage, war das schon der PCCC?
Das war das schon. Also der politisch korrekte Comedy Club. Die Idee hat sich so ein bisschen entwickelt. Und für mich persönlich war es aber so, also dass das mein tatsächlich erster, fast erster Bühnenauftritt war.
Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Warum habt ihr... Oder wie seid ihr zu Comedy gekommen? Warst du vorher schon Comedy-affin und sie auch? Und ihr habt euch gedacht, wow, wir wollen unbedingt Comedy machen und das würde doch gut in den Kontext passen. Oder so wie du vorher gemeint hast, habt ihr das Gefühl gehabt, in der Szene fehlt genau das noch?
Verschiedene Gründe eigentlich. Also es ist so, dass in dem ganzen szenigen, bisschen politischen, bisschen Leid von der Akademie, in dem ganzen Biotop, ist eigentlich lange Jahre, halt so über die Nullerjahre oder so, da war Humor einfach nicht so angesagt. Also da Humor war nicht so was Szeniges.
Das war überhaupt so eine Zeit, wenn ich das kurz einwerfen darf, da war Humor sehr stark konnotiert oder verbunden mit entweder es ist so Comedy-Klamauk, der ein bisschen doof ist, oder es ist so politisches Kabarett, das so ein bisschen antiquiert ist. Und dazwischen hat es irgendwie nichts richtig Cooles gegeben. Hast du das auch so empfunden damals?
Ja, circa so. Also, oder zumindest, man hat niemanden gekannt, der das gemacht hat.
Ah,
und, okay. Und dann war es so, also dass das halt ein spezieller Zeitpunkt war, also das war halt so 2016, 2017, also das war so eine Zeit, keine Ahnung, Trump war gerade frisch gewählt, es hat das MeToo-Movement gegeben und gleichzeitig hat es aber auch so einen beginnenden Boom gegeben von Comedy. Also einfach, glaube ich, durch so Streamer wie Netflix oder so war das ein bisschen mehr da im Bewusstsein. Und dann ist es auch bei uns irgendwie so erwacht, dass wir das eigentlich auch machen könnten. Und es, ich glaube, das war ungefähr so die Zeit, wo in der Wiener Comedy-Szene, da haben viel losgelegt, einfach
ja, voll. Jahr, in der Zeit. Ja, Eindruck habe ich nämlich auch. Mhm. Genau. Und ich habe auch den Eindruck, dass Netflix und diese amerikanische Comedy-Stand-Up-Kultur, dass die plötzlich so verfügbar war, dass das einen Riesenunterschied gemacht hat. War das für dich auch so?
Ja, schon. Oder also ob es jetzt Netflix ist oder auch YouTube, hat man mehr gesehen. Das war einfach mehr da.
Ja, ja. Genau. Genau, den Eindruck habe ich auch gehabt. Und es hat dann schon ein bisschen die Ansicht, finde ich, auf Comedy ein bisschen geändert. Weil, wie gesagt, vorher hat es in meiner Wahrnehmung eben diese beiden Dinge gegeben und nichts davon war so richtig. Und ich finde, cool ist schon auch immer nur so ein Kriterium, einfach auch für unsere Generation. Es war nichts, was an Comedy oder Kabarett gegeben hat, war so richtig cool. Und dann sind diese amerikanischen Sachen gekommen und dann hat man sich gedacht, ah, okay, so, ja. So kann es gehen. Und ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen schon, aber deine Sachen sind ja auch ein bisschen inspiriert von dem Zugang, oder?
Ja, wobei ich eigentlich nie jemand gewesen bin oder sowas, der sich so reihenweise die Comedy-Specials eingezogen hat. Mhm. Oder so. Also ich bin schon, wie soll ich sagen, bin immer schon zu viel online gewesen, viel Social Media in meinem Leben, überhaupt Popkultur ist ein großer Teil von meinem Leben und das hat sich dann halt so zusammengefügt oder so, dass halt das, wo ich mir dann gedacht habe, Comedy, das ist vielleicht für mich so ein Gebiet, wo ich mich vielleicht ganz gut ausdrücken kann und da ist dann hat es auf einmal das konkrete Projekt gegeben. Und dann habe ich halt mein Nachdenken angefangen, was kann ich da machen, was kann ich da schreiben, wer will da sein. Und das hat halt dann, da habe ich halt ein paar meine ersten Schritte gemacht und halt auch die ersten schönen Sachen erlebt und auch die ersten nicht so schönen Sachen erlebt.
Okay. Waren die ersten Sachen, die du gespielt hast, tatsächlich die, die du auch selber veranstaltet hast?
Ja.
Ah, okay, interessant. Das heißt, du und die Denise, ihr habt den PCCC ins Leben gerufen und dann waren das auch gleichzeitig eure ersten Auftritte.
Ja, ich meine, die Denise war halt schon eine beschlagene Performerin in andere Zusammenhänge, aber ich war halt wirklich so unbeschriebenes Blatt eigentlich. Mhm. Was mich ehrlich gesagt dann am Anfang auch so ein bisschen eingeschüchtert hat, weil wir waren dann gleich so ein kleines Ensemble von Leuten, die wir lustig gefunden haben und da war halt zum Beispiel, ein Typ dabei, der ganz lang als Drag Queen gearbeitet hat und halt total an die Bühne gewöhnt war. Und dann war die Denise, der sowieso nur ein Mikro in die Hand geben muss und so. Und dann war da plötzlich ich. Und was in meinem Leben halt generell immer so ein bisschen ist, ich bin sehr gut im Sachen verdrängen. Also ich bin, manche Leute sagen, sie sind Overthinker und ich bin aber halt so ein bisschen pathologischer Underthinker. Und,
okay.
Und mache oft Sachen einfach so. Und dann war halt so quasi dieser große Abend, halt so quasi, ja, wir starten das. Und ich habe auch alle meine Freunde gesagt, sie müssen da hinkommen und so. Und dann am Nachmittag davor habe ich irgendwie halt so total so das Muffensausen habe ich dann gekriegt. Und das habe ich halt dann so gelöst. Dann habe ich mir halt so um 4 Uhr am Nachmittag gedacht, ja, jetzt zum Zunge lockern, mache ich mir eine Flasche Weißwein auf. Und bin dann halt so um 6 Uhr bin ich dann ins Ateliertheater gegangen und dann habe ich mir gedacht, ja, alle trinken ein Dosenbier, vielleicht sollte ich auch eins trinken und so. Was halt dann dazu geführt hat, dass ich meinen ersten Auftritt halt vor über 100 Leuten halt stramm besoffen absolviert habe. Mhm. Und halt, es gibt ein Video davon, das ich ganz schwer unter Verschluss halt und habe halt ein bisschen vor der Bühne geschrien und war eigentlich, kann man sagen, ganz gut peinlich.
Aber hat es einigermaßen funktioniert oder bist du, wie man so sagt, gebombt?
Darüber gibt es geteilte Meinungen. Also alles ich.
Ja, aber du hast ein Video davon, wird gelacht.
War schon ein bisschen. Ich meine, ich bin vor der Bühne gegangen und habe mich großartig gefühlt.
Wirklich wahr?
Ja, also
naja, dann ist okay. Dann ist aber, finde ich, schon mal, da ist aber schon sehr viel gewonnen, nicht? Weil dann hast du ja schon ein bisschen sozusagen Feuer gefangen.
Ja, aber am nächsten Tag bin ich halt aufgewacht und habe halt alles in meinem Kopf nochmal durchlebt und habe mich halt irre geschämt und geschämt. Und habe mich dann halt so, habe damit dann halt umgegangen wie so ein normaler Mensch. Also ich habe mich einfach 3 Tage krank gemacht und bin ich aus dem Haus gegangen, habe mit ein paar Freunde drüber geredet und eine Freundin hat dann zu mir gesagt, ja, Josef, jetzt ist eh schon spät. Und jetzt kannst du eigentlich nur noch weitermachen. Und dann habe ich es ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal probiert und dann war es eigentlich ganz cool.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass es dann im Endeffekt ganz relativ schnell gegangen ist dann bei dir. Du bist dabei geblieben und hast weitergeschrieben. Das wäre ja eigentlich auch noch eine interessante Frage. Hast du deinen ersten Auftritt hast du deinen ersten Auftritt wirklich gescriptet gehabt? Weil wenn du sagst, du hast das Publikum angeschrien, dann klingt das fast ein bisschen improvisiert.
Das ist, also ich bin grundsätzlich jemand, vor allem am Anfang, der ganz stark scriptet. Mhm. Also ich will gerne geschriebene Witze haben. Und aber das weiß jeder, der das macht oder so. Du hast ein Blatt Papier haben, ist nicht das Gleiche, wie dann auf der Bühne sein und das Leid erzählen und das Zweite, also halt das Delivern, was man sich aufgeschrieben hat, das ist nochmal ganz eine eigene Fähigkeit, die man nur auf der Bühne lernen kann.
Sicher,
und die, also, ja. Und das habe ich halt dann so Step by Step gelernt. Und eigentlich war es bei mir dann so, also wir haben 2017 angefangen, da habe ich eigentlich am Anfang nur diese Veranstaltungen gemacht, die ich selber mitveranstaltet und mitorganisiert habe. Und 2018 sind wir dann ins WUK gekommen. Mhm. Dann waren es plötzlich Events, die super angenommen worden sind.
Ich finde, da hat es auch so ein bisschen, Aufmerksamkeitsschwelle überschritten dann plötzlich, oder?
Ja, also da muss man sagen, halt so Leute, die dementsprechend affin sind, die haben das vorher schon interessant gefunden. Also ich glaube, der Bernie Wagner und der Hosea haben sich sehr früh schon eine Show angeschaut, 2017 schon, und die haben das irgendwie interessant gefunden. Und dann war es halt im Book und dann ist halt Word of Mouth. Also dann haben wir halt leider einen guten Abend gehabt und erzählen das dann weiter. Dann sind es auch immer wieder andere Leute, die dann daherkommen. Und dann ergeben sich halt andere Möglichkeiten. Also dann hat es andere Veranstalter gegeben, die das gerne auch veranstalten wollten. Und ich persönlich habe dann auch angefangen, ein bisschen mehr zu wollen. Also ich bin dann halt auch so quasi in die andere Comedy-Szene ausgegangen, habe da Kontakte gemacht. Und dann war es dann eigentlich so, also bin ich halt so kontinuierlich mit den Aufgaben gewachsen. Also das war sie nur so 2018, 2019, da war es für mich halt echt nur so, wow, ich sollte jetzt halbe, dreiviertel Stunde allein machen, geht sich das aus, habe ich so viel Witz. Und das macht man dann, man kommt drauf, es ist okay. Und dann 2019 habe ich dann halt so die Möglichkeit gekriegt, dass ich im Niedermeier Stunden machen darf und auch gleichzeitig einen Auftritt bei Bratersterne machen darf. Und das war dann halt, also das war für mich dann auch so ein großer Step halt auch, nämlich auch aus verschiedenen Gründen oder so, weil das eine ist generell das, was man macht, am großen Publikum zu sagen, aber das andere ist, wenn das, was du machst, also wenn das so persönlich ist und wenn das viel mit dir zum Tun hat und als Tiroler Bauernbauer ins Fernsehen zu gehen und zu sagen, hallo, ich bin schwul, das war nochmal was anderes. Und das finde ich, ist bei mir alles so in einem guten Tempo gekommen.
Hast du in der Zeit dann irgendeine Ausbildung oder irgend sowas in die Richtung gemacht oder war es im Grunde wirklich Anfänger und Learning by Doing?
Also alles, was Bühne geht, war Learning by Doing. Da bin ich auch noch immer nicht ausgelernt, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, das lernt man
nicht aus, ne? Glaube ich ja. Und, aber das Schreiben ist so ein bisschen auch mein Brotberuf. Also ich habe nach einem Würden Bummelstudium, würde ich mal sagen, habe ich in der Werbebranche gekackelt und dann halt so Job im Kommunikationsbereich und habe dann auch nebenbei mal so ein postgraduales Programm zu Drehbuchschreiben gemacht. Also das heißt so Texte schreiben, so Texte hinlegen, besser machen, so aufbauen und so, das sind Sachen, die man leicht
kann. Also das heißt, du kommst zum Schreiben, kann man schon so sagen. Und dann der Schritt auf die Bühne, fühlst du dich wohl? Also jetzt abgesehen vom ersten Auftritt, der vielleicht ein bisschen auch so, aus der Wertung fällt, weil du ja ein bisschen anders drauf warst, aber so generell, fühlst du dich wohl dann auf der Bühne?
Das so prinzipiell, da die sagen mittlerweile immer mehr. Das ist, ich habe immer so den Eindruck, also jetzt Publikum ist anders, jeder Abend ist anders und manchmal passt der Vibe, da merkst gleich, du gehst aussehen und spürst irgendwie, wie dich die Leute erwarten und manchmal gibt es Abende, da weißt, heute muss ich ein bisschen arbeiten. Und das ist aber dann umso schöner, dass wenn du gearbeitet hast und die von dem so ein bisschen herausfordern lässt oder so, dann sind das auch oft ganz tolle Erlebnisse, wenn du eigentlich ursprünglich auf ein skeptisches Publikum gestoßen bist.
Ja, stimmt. Ja. Finde ich auch, ja. Also es ist sowas dann zu erarbeiten oder die dann zu überzeugen sozusagen. Kann einem sehr, sehr viel geben, finde ich eigentlich auch. Ja. Mhm. Ja. Und jetzt, wenn man so von dir redet, weil du ja sagst, du bist dann einfach auf die Bühne gegangen und hast das gemacht, hast du dir was zu deiner Figur überlegt oder bist du im Grunde schon der Josef auf der Bühne, der du privat da bist?
Das ist eigentlich, das hat sich dann halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, so über die Jahre halt so ein bisschen fein getunt. Also ich denke mal, diese Entscheidungen sind so kontinuierlich gekommen. Also ganz am Anfang bin ich auch noch wie viel auf Englisch auftreten und so. Bis ich dann mal gesagt, also weil durch die fremde Sprache kannst halt auch, traust dich vielleicht ein bisschen mehr oder so, weil sie dann doch auch sowas ist wie ein Schutz.
Aber jetzt muss ich schon noch kurz fragen, war der erste Auftritt und alle deine ersten Auftritte, waren die auf Englisch?
Die ersten 3, 4 waren auf Englisch.
Ah, wirklich? War? Das heißt, du hast da auf Englisch geschrieben?
Natürlich. Ja, genau. Und bis mir dann halt jemand gesagt hat, ey Josef, magst du nicht mal auf Deutsch probieren? Aber dann habe ich halt, also weil ich habe halt schon so sehr urbane Themen oder so, aber habe eigentlich so persönlich so ein bisschen eine rustikale Art. Also ich bin halt schon so ein bisschen der Bauer. Und dann habe ich halt so für mich abwägen müssen, halt so quasi, rede jetzt nach der Schrift oder finde ich so eine Bühnensprache, in der man mich trotzdem versteht und in der ich aber trotzdem so sein kann, wie ich grundsätzlich bin. Und da habe ich dann halt so ein bisschen probiert.
Okay. Und ich finde, das ist aber gut gelungen, weil es wirkt sehr authentisch, wirklich sehr authentisch, wenn man das so sieht und wenn man das so zuschaut und so. Und ich finde auch diese Balance, wie du sagst, von diesem rustikalen, tirolerischen und diesem urbanen, ich finde, das macht schon was aus irgendwie und macht es sehr interessant. Also das hat dann so eine gewisse Spannung oder so ein gewisses, es reibt sich dann sehr interessant eigentlich, ja.
Ja, kommt das so vor?
Kommt man so vor,
das ist,
ja.
Ja, aber da, das ist auch, da habe ich ja, das ist auch was ich auf dem Weg gelernt habe.
Ja.
Weil ich bin halt auch immer, ich habe das mit dem Unterdenken, habe ich schon gesagt oder so, aber ich bin halt manchmal so ein bisschen delusional auch. Also, halt so quasi, also manchmal bin ich schon so, also so ein bisschen habe ich die Realität nicht ganz im Blick. Und wie ich so zum Beispiel meine ersten Auftritte am Land gehabt habe oder so, dann habe ich mir gedacht, hey, ich rede Dialekt. Die muss ich ja total abholen. Die müssen ja total begreifen, was ich mache. Und da bin ich dann draufgekommen, dass ich dann doch eher so ein bisschen schwierig gehabt habe.
Ja, worauf führst du das zurück?
schon auch ein bisschen, dass ich, also meine Themenwahl. Also ich habe da.
Ja, eben, weil es ist ja, es ist ja, das habe ich mir ja gerade gedacht eben, oder beziehungsweise das wollte ich eigentlich sagen, es ist ja schon, sind sehr urbane Themen im Grunde. Ja.
Ja, ich habe da auch so ein schlimmes Erlebnis gehabt. Ich habe halt auch mitgemacht, wie viele bei einem Kabarettwettbewerb in Oberösterreich und das war wirklich nach einem ziemlich langen Lockdown. Und Lockdown hast du halt viel Zeit, dir Sachen zu überlegen. Und ich sitze halt in meiner Wohnung im 7. Bezirk und denke mir halt so, ah, Traumdeutung ist doch eigentlich ein sehr gutes, ist ein sehr lustiges Thema, also weil ich halt persönlich Traumdeutung sehr lustig finde. Mhm. Und fahre dann halt nach OÖ und rede halt gute 10 Minuten über Traumdeutung und mache ein paar Witze drüber. Und es lacht halt kein Mensch drüber. Und da, also, und das war dann schon auch so ein Learning. Das war so ein bisschen ein herber Moment, wo ich mir gedacht habe, ey Josef, ist das jetzt doch das Richtige für dich eigentlich und so. Aber eben überwindet man dann auch. Und ich denke mal, so, man lernt es dann ja auch mit der Zeit. Was ist der Kontext? Was ist das Publikum? Mit was für Sachen fahre ich da hin? Und was für Sachen spiele ich besser andere Leute vor?
Mhm. Ah, passt du das dann schon teilweise auch wirklich dann an das Publikum? Ich meine, du hast natürlich ein fertiges Programm, aber bei so Kurzauftritten und so überlegst du schon, wie konnte das Publikum drauf sein und was konnte passen?
Ja, schon. Also, weil das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, wie ich mich als Solo-Kabarettist fühle. Weil bei mir so, ich habe da gestartet in der queeren Szene. Und in der Zeit, die vergangen ist, seit wir gestartet haben, hat sich da einfach total viel getan. Da hat sich der Diskurs einfach total verschoben. Das sind ganz andere Protagonistinnen, die das halt machen. Also als wir 2017 angefangen haben, hätten wir uns nicht vorstellen können, dass es 7 Jahre später circa eine Handvoll gute Trans-Comedians gibt. In Österreich, die es mittlerweile einfach gibt, also halt auch so mit fertigen Bühnenprogrammen.
Ja.
Und da ist es halt dann so, also weil die queere Szene halt auch so ein bisschen eine junge Szene ist, da komme ich immer dann halt so ein bisschen so wie der ältere, weiße Cis-Mann vor oder so. Also da bin ich halt so ein bisschen abgemeldet. Aber wenn ich dann im Kabarett-Kontext bin, da denke ich mir, da bin ich dann halt auch oft noch so ein bisschen zu wüt. Und da bin ich oft nur so, also da bin ich noch nicht ganz eingewachsen in das mainstreamige Kabarettpublikum. Und deswegen komme ich mir manchmal halt schon so ein bisschen zwischen den Stühlen vor. Also ich komme mir manchmal so ein bisschen wie ein Satellit. Also ich gehöre da nicht richtig dazu und da irgendwie auch nicht mehr so richtig. Und dann werde ich aber Sachen gefragt. Und dann denke ich mir halt so, ja, was ich die jüngeren Leute dazu ist, dann natürlich was anderes. Oder was ich in einem Comedy-Kontext, also der jetzt stärker als Comedy beschrieben ist, ist ein bisschen anders. Da bin ich vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen lauter, schreie vielleicht nur ein bisschen mehr. Mhm. Und im Kabarett, also wenn ich im Kabarett Niedermeyer bin oder so, da bin ich halt dann vielleicht so doch. Da will ich vielleicht ein bisschen gescheiter sein.
Ja. Und funktioniert auch voll gut. Hast du mehr Programm oder mehr Material, als in dem Programm jetzt gerade vorkommt?
Ja.
Ah, tatsächlich, okay.
Schon. Also das, ich bin jetzt niemand, dem das Kürzen so schwer fällt, aber es war am Anfang halt auch noch 10 Minuten länger. Und das sind dann. Mit der Zeit lässt man halt die Sachen weg, wo man merkt, die halten das Ganze jetzt ein bisschen auf. Oder ich springe jetzt einfach gleich eins weiter, das gefällt die Leute besser. Und habe eigentlich immer mehr Material, als ich in Programmform auf die Bühne bringe.
Ah ja, okay. Und beim Schreiben generell, wie entsteht so ein Programm bei dir? Oder ganz konkret eigentlich die Frage, denkst du in Bits oder denkst du in einem Bogen, in einem richtigen, oder denkst du an ein Stück, im Sinne von einem Theaterstück mit Bogen?
Ich denke an beides, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also so beim Sammeln und Schreiben schreibe ich in Bits. Also halt so quasi, da schaue ich halt, was bringe ich aus der Überlegung außer, wir werden es 2 bis 3 Minuten. Mhm. Und wenn ich dann ein Programm angehe, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht, also 2 sind bis jetzt in der Welt, da ist bei mir dann immer so, dass ich mich dann leiten lasse von einer Idee, die so interessant für mich ist oder in die so viel von meinem Material einbauen kann, dass ich dadurch einen roten Faden über den ganzen Abend ziehen kann.
Mhm. Ja, weil das ist schon sehr auffällig, finde ich, bei dem aktuellen Programm, die kleine Schwester von Nett, dass es im ersten Teil, in der ersten Hälfte, ja fast monothematisch ist. Es gibt sehr viele Ausflüge, aber im Grunde wird das Ganze ja zusammengehalten von dem Thema People Pleaser, der du sagst, dass du bist. Und das vermittelst du, finde ich, auch sehr glaubhaft auf der Bühne. Aber ich habe mich dann eben gefragt, hast du doch die Macher Programm zum Thema People Pleaser oder hast du einfach diese ganzen Bits so aneinandergereiht, dass es in Summe dann diesen Bogen ergibt, von dem man dann sagen kann, okay, es ist ein Stück über People Pleasing?
Nein, also das war Ersteres. Also ich habe mal in einem anderen Zusammenhang bei einer Comedy-Show habe ich so ein Bit gemacht über das, ich bin einfach zu nett, ich bin einfach ein People-Pleaser und bin dann so ein bisschen in die Observational Comedy rein und an dem Abend habe ich was gespürt. An dem Abend habe ich gespürt, dass in dem Publikum einfach ein paar Leute wollen, die mit dem Thema total abgeholt habe. Also die halt wirklich so gesagt haben, ja. Und dann habe ich mir halt so gedacht, halt so, wow, das ist eigentlich ein cooles Thema, weil ich habe irgendwie gefunden, das ist so ein interessanter Schnitt durchs Publikum, oder? Also weil People Pleaser, du kannst jetzt nicht sagen, dass das nur Frauen sind oder du kannst, weil es gibt na, sehr viele,
nicht, na, überhaupt nicht,
du, weil es total viele Männer gibt, die halt so der sprichwörtliche gute Lodge sind oder so.
Ja, nein, und ich finde, also es wird zwar eher so vielleicht Frauen zugeschrieben, aber nicht einmal das, glaube ich. Und es stimmt sicher nicht. Also es gibt voll viele männliche People Pleaser, ganz sicher. Also ich würde sogar sagen, dass ich in verschiedenen Situationen dazugehöre und ich kenne voll viele Leute und das ist echt ein total interessantes und vor allem ein voll aktuelles Thema, finde ich schon. Nämlich vor allem auch für Männer.
Ja, eben finde ich auch. Also ich habe mir dann gedacht, da berührst vielleicht Leute damit und dann war es halt so, dass im Grunde genommen jeder Mensch das Gefühl kennt, da war ja jetzt echt ein bisschen zu nett. Oder halt so quasi, du redest mit jemandem, der jetzt nicht cool zu dir war und beim Weggehen denkst du dann, aber ich hätte das Song sollen. Und das ist halt, also die Situation, die kennt jeder Mensch. Mhm. Und dann kannst du da auch gleichzeitig irgendwie, kannst du mit dir ein bisschen spülen, also weil du im Grunde genommen alle Dinge irgendwie so in nett oder nie zu nett einteilen kannst. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ein Programm. Und dann habe ich halt irgendwie, also weil du halt sagst, so roter Faden, dann habe ich halt so verschiedene Ideen gehabt, so eine Idee war dann halt irgendwie, dass ich nach der Pause rausgehe und dann der Evil Josef B, also dass ich dann auf einmal total bass geworden bin und das habe ich dann halt ein bisschen probiert und da bin ich aber dann drauf gekommen, das passt überhaupt nicht zu mir und das bin auch nicht zu ich und und dann habe ich es anders geschrieben und dann hat es ein Ende gegeben und mir ist es dann eigentlich sehr rund vorgekommen, so die ganze Sache.
Ja, finde ich auch. Wie schreibst du generell? Hast du ein Notizbuch oder so, ich weiß nicht, am Handy so eine Notiz-App, wo du...
Ich habe die Notes-App am Handy und den Rest in Google Docs.
Aha, okay. Ja, also das heißt, du kannst auf Google Docs, da kann man dann, ich bin ja technisch nicht so versiert, aber auf Google Docs kann man dann von überall zugreifen sozusagen.
Kann man von überall zugreifen. Ich kann dann zum Beispiel auch, wenn ich auf dem Weg zum Auftritt bin, ich habe halt dann ein Dokument für jede Skriptlänge oder so, dann kann ich nochmal schnell einigen. Oder wenn ich zum Beispiel was ein Set baue für einen Abend oder sowas, das hat eine Volltextsuche. Das heißt, ich kann dann halt so quasi alle Bits, die in alle Dokumente drin habe oder sowas, Copy-Paste, bla bla bla, zack, 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 mir dann halt so zusammenbauen. Also es ist für mich halt einfach praktikabel.
Ja, voll, das klingt voll gut. Das kenn ich, also ich kenne das Programm so gut oder eigentlich fast gar nicht. Aber es klingt total praktisch. Ja.
Mhm. Das ist wie ein Word nur im Internet. Ja, ist nicht so schwer.
Okay. Und dann gibt es den Tag, wo du dich hinsetzt und beginnst, diese ganzen Notizen, die du auf der Notes-App hast, sozusagen in Texte zu verarbeiten.
Ja, genau. Mhm. Und dann, also was ich halt schon noch mache, dann gehe ich halt öfter damit zu Open Mics, auf die offenen Bühnen. Mhm. Das mache ich jetzt auch nicht so oft, aber da probiere ich halt schon so, dass ich das so einmal im Monat mache, um es halt einfach mal ausgesprochen zu haben.
Ja.
Oder ich zeige es wenigen LeserInnen, die ich habe oder sowas, um es einfach mal jemandem gezeigt zu haben. Mhm. Also weil das für mich extrem viel ändert, halt so eine Idee in die Welt zu geben. Also das, da habe ich mich auch oft lang dabei, damit aufgehalten, indem ich so ein bisschen zu sehr hineingeheimst habe und zu lang gewartet habe, bis ich Leuten einfach was von meiner Arbeit sage. Also ich bin einfach der Meinung, außer damit. Und
Also schon eher. Okay, verstehe. Mhm. Und orientierst du dich beim Schreiben oder auch in der Performance an ganz konkret an irgendwelche Vorbilder?
Konkrete Vorbilder würde ich nicht sagen. Es ist, also was mich halt, was mich beeinflusst, sind so, können Kolleginnen, Kollegen sein oder sowas, die mir irgendwas sagen, das dann, also quasi manchmal hört man irgendwas, irgendeinen Ratschlag, irgendeinen Tipp oder sowas und dann geht da so ein halbes Licht auf und das beherzige ich dann einfach oder so. Also und das, natürlich ist man dann halt wieder halt so quasi beim Anpassen ein bisschen und zum Beispiel, also bei mir war es so, ich war am Anfang, war ich halt eher zurückhaltend und dann habe ich ja gemerkt, wenn man ein bisschen lauter ist, dann hat man viel schneller die Aufmerksamkeit für die Leute. Und wenn man die Leute mehr Energie gibt, dann geben sie da vielleicht auch ein bisschen mehr Energie zurück. Und dann bin ich in sowas gekommen, also was ich meine Schreiphase nenne.
Ja, das ist, ja, würde ich gerade sagen, jetzt kommt ja dann tatsächlich, hast du so Phasen dann, ja genau, im Programm.
Ja, es hat dann sicher vielleicht so eine Phase gegeben, da habe ich es vielleicht so ein bisschen übertrieben. Da habe ich dann so manchmal auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel geschrien, haben dann auch so Freunde von mir gesagt, ey Josef, schrei weniger. So. Und ja, und jetzt bin ich halt wieder so bei dem Level, wo sie so zwischen Schreien und nicht so laut sei, wo sie so wieder ein bisschen einpendelt hat.
Ja, also wenn ich Feedback, also wenn ich da Feedback geben darf, ich würde sagen, es hat eine gute Balance jetzt so.
Ja, mir kommt es immer so, die sagen, viele Musiker reden immer halt so quasi so vom Laut-Leise-Spiel.
Genau, ja.
Und ich denke mal, das ist bei so einem Abendgestalten, auch bei Comedy Cabaret oder so, ich denke mal, du willst einfach so ein bisschen eine Variety haben. Mhm. Du willst, dass an einem Abend unterschiedliche Sachen passieren und deswegen tauschst du einfach halt so dein die Betriebstemperatur ein bisschen an.
Ja. 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 Ist gut beschrieben und finde ich gelingt auch. Gelingt echt gut. Ja.
Danke.
Weil das hat man sogar in der Pause ist, der Michi ist nicht vom Niedermeyer zu mir gekommen, weil er nicht gewusst hat, dass ich da bin, aber er hat gesehen, dass ich da bin. Und dann haben wir ganz kurz geredet und der hat das habe ich gesagt, dass er das an dir so gut findet, dieses, wenn du so ins Schreien kommst. Das da macht tatsächlich was, ja. Mhm.
Aber da habe ich auch irgendwie, das habe ich erst auf der Bühne gelernt, dass mir das so richtig taugt.
Ja.
Also
ja.
Weil also man merkt ja gewisse Sachen erst durchs Tun. Also ich habe ja zum Beispiel, ich glaube, da habe ich schon 6 oder 7 Mal Solo gespielt und dann ist mir auf einmal aufgefallen, Josef, da zahlt Leid Eintritt. Dass sie zu einer Veranstaltung für dich gehen. Und dann ist auf einmal so die Verantwortung in mir groß geworden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das so ist, wenn das der Deal ist, dann muss ich aber auch liefern. Und dann bin ich auf der Bühne gestanden im Niedermeier und dann habe ich halt, also du traust dir dann halt mehr und was ich halt zum Beispiel gern mache, auch wenn ich jetzt Freunden was erzähle oder sowas, ich mache gern Stimmen nach oder so. Oder ich mache sowas gern. Und habe mich dann auch in der Hinsicht halt so ein bisschen mehr traut. Und mittlerweile ist es halt so, also dass wenn ich so ein bisschen wo ich mir am meisten gespür, ist mittlerweile, wenn ich so ein bisschen den Psycho nach außen trage. Also ich mag es gern, wenn sich ein Publikum fragt, geht es den Menschen gut? Und ja, an dem habe ich halt einfach persönlich Spaß. Und und deswegen mache ich das jetzt. Aber kann nicht auch sein, dass ich mir dann irgendwann denke, ja, nein, muss nicht mehr sein.
Okay. Ja. Ich frage dich nur ein paar so Sachen, die, weiß nicht, die frage ich hin und wieder oder meistens einfach nur dann so ein bisschen random dazu. Gibt es irgendwas, was du vor jedem Auftritt machst?
So wenig wie möglich. Also, ich mache vom Auftritt so wenig wie möglich. Ich schaue einfach, also dass, wenn ich solo spiele, dass ich einen ruhigen Tag habe, dass ich lang schlafe, was kurz zum Mittag ist. Dann gehe ich mein Material schon noch immer durch. Das gibt mir auch ein bisschen Sicherheit. Und dann schaue ich halt, dass ich früher im Theater bin und Also es ist jetzt kein spannendes Ritual.
Ja, aber es ist trotzdem interessant, ja.
Ja, aber dass ich halt keinen Stress habe.
Ja, verstehe es eh, ja. Ja, okay. Wann ist ein Abend gelungen für dich?
Ein Abend ist für mich gelungen, wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich gut war. Und natürlich ist das halt, also das Kabarett spielen, das ist natürlich ein Dialog. Also halt so quasi, also wenn du Leute anspürst, die dich halt nie zu lustig finden, dann geh jetzt auch nicht von der Bühne und sag, ich war großartig. Wenn ich unter 1,2 Promille habe. aber eben, ja, also so ein Zusammenspiel aus, wie das Publikum auf mich reagiert. Wenn das Publikum auch zum Beispiel manchmal gut mitmacht, auf eine gute Art. Das taugt mir auch total. Wenn das, was ich will, einfach aufgeht. Also wenn man baut die Geschichten ja dann auf oder sowas und wenn man es dann am Schluss dort hat, wo man das Publikum gern hätte. Dann ist ein Abend für mich gelungen.
Okay. Ah ja. Das macht natürlich jetzt schon die Frage auf, wo hättest du dein Publikum gern? Aber da, ich weiß nicht, hast du da so eine ganz spezielle, kann man das beschreiben?
Ich glaube, das ist so ein Moment. Also ich habe zum Beispiel einmal einen Abend gehabt in Klagenfurt und da waren zum Beispiel nur 6 Leute im Publikum. Und bei denen 6 Leuten habe ich aber gemerkt, dass sie total dabei sind. Und bei einem Typen und seiner Freundin habe ich halt so wirklich beobachten können, wie nach so 10 Minuten, Viertelstunde, wie sie sich so in Sitz eingelegt haben und gesagt haben, so jetzt höre ich zu. Und ich habe schon das Gefühl, manchmal merkt man das, wenn da jemand richtig zuhört.
Ja. Hast du Lampenfieber?
Mal so. Also das ist bei verschiedenen Veranstaltungen unterschiedlich. Also wenn ich das Gefühl habe, ich muss Leute mehr von mir überzeugen, dann mehr. Oder wenn Leute nicht wegen mir da sind. Und am wenigsten Lampenfieber habe ich, wenn es meine Veranstaltungen sind. Also da ist aber auch überhaupt alles am besten. Also wenn ich veranstalte, wenn ich einen Rahmen aussuche, wenn ich Kolleginnen einlade und wenn ich moderiere oder so, dann fällt es mir am leichtesten und dann bin ich aber auch danach gleichzeitig am zufriedensten. Weil da denke ich mir dann, wow, das habe ich gemacht. Ich habe aus nichts was gemacht. Da habe ich die größte Freiheit.
Okay. Das ist eigentlich sympathisch. Über wen kannst du lachen?
Ähm, Über wen kann ich lachen? Ich kann über vieles lachen. Also wenn ich weiß nicht, ob das jetzt wegen der Tätigkeit kommt, aber wenn ich in andere Shows gehe oder sowas, also ich bin schon einfach ein Lacher.
Ja,
ja,
also das ist sehr sympathisch, weil das können viele nicht und mir fällt es auch schwer, weil ich ständig dann so am Analysieren bin oder so, ich weiß es auch nicht genau, aber mir fällt das nicht so leicht.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen von dem selber Veranstalten, das hat das so ein bisschen mit sich gebracht, weil ich einfach die andere Perspektive kenne und deswegen versuche ich da dann, ich denke mal, man muss halt einfach schon ein bisschen mitmachen.
Ja, voll. Das ist ja total sympathisch und sollte man ja auch machen, aber mir fällt es oft nicht so leicht. Ja,
ja, wen oder was finde ich lustig? Ich denke mal, also mein Humor ist zum gewissen Grad halt auch so sehr Internet, also
Also schon, bist du so, du hast eh zuerst schon gesagt, du hast sehr viel, zu viel Online-Zeit, hast du gesagt?
Ja, genau. Also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne auf TikTok ist.
Wirklich?
Und ich mag TikTok als Konsument lieber als Instagram. Weil Instagram ist halt immer, man kennt eh die Argumente gegen Instagram, halt so quasi alles ist so glatt gebügelt und die Schönheit und der Konsum wird belohnt. Aber bei TikTok habe ich das Gefühl, TikTok ist der Platz für die Freaks.
Ah, okay, und interessant. Weil ich bin ja, sorry, ich bin ja überhaupt nicht auf TikTok und ich habe generell so ein recht ambivalentes Verhältnis so zu Social Media und ich versuche es ja eher zu reduzieren. Wo ich mir aber dann oft denke, es wäre vielleicht besser, gerade im Comedy-Bereich sich mehr anzuschauen, aber das machst du eben schon.
Ja, schon. Also ich habe natürlich eine pathologisch lange Handynutzungsdauer. Und jetzt habe ich gerade natürlich gesagt. Ich habe jetzt natürlich gesagt, also weil für mich Handysucht einfach einer von den Begriffen sind, die mittlerweile einfach ausgestorben sind. Man redet nicht mehr von Handysucht, genauso wie man nicht von Zukunftsangst redet oder so, weil es einfach, das sind Sachen, die so allgegenwärtig sind oder so, die gibt es als
echt, das Phänomen ist eine total interessante Ansicht. Okay, das habe ich nämlich so auch noch nicht gehört, aber es ist eigentlich das ist eigentlich ganz richtig, oder? Oder das ist eigentlich ein sehr zeitgemäßer Zugang?
Ja, ich denke mal, also ihr bei Umfeld und in dem, wenn Leute sagen, sie haben eine Handynutzungsdauer täglich von 4 bis 7 Stunden oder sowas, dann denkt sie halt jeder, ja,
ist normal. Ist halt einfach so.
Ja.
Okay. Aber siehst du das dann auch so unproblematisch oder ist es halt einfach so, weil es so ist?
Natürlich lese ich die besorgten Artikel drüber und mache mir dann halt auch so ein paar Zacken lang Sorgen und dann, und natürlich findet man dann halt so Workarounds oder so, man nimmt dann das Handy nicht mehr ins Schlafzimmer mit, sondern lässt es im Wohnzimmer. Mhm. Aber eben, das ist dann halt so die Frage, wie man das dann halt, also wie man es dann halt wirklich so dauerhaft verringert.
Ja, glaubst du, dass das jemals wieder anders wird?
Ja, ich glaube, der technologische Fortschritt wird schon noch ein paar Überraschungen für uns im Petto haben. Aber ich habe mir schon gedacht, so ein scheiß VR-Brühen sitze ich nie drauf.
Ja, okay.
Aber das hat so ein bisschen auch den Grund, dass mir Brühen nicht besonders gut stehen. Und bin ich dann, das ist dann halt so wieder Handy, die VR-Brühen. Also ich denke mir jetzt schon, weiß ich nicht, 2035, alle haben die Mac-Brille auf und so. Und ich denke mir dann halt, wie ich es aufsetzen, wie ich es nicht. Vielleicht werde ich dann total anti und denke mir dann halt.
Ja.
Vielleicht werde ich einer von dir Leuten, die halt jetzt nur ein Nokia haben oder so. okay. Vielleicht bin ich das dann 2035.
Okay, der einzige ohne VR-Brühen. Ja. Also ohne VR-Brühen, beziehungsweise muss man ja schon sagen, du siehst die ja selber nicht damit und die anderen wahrscheinlich dann auch schon nicht mehr. Insofern ist es ja fast wurscht, ob es da steht oder nicht, oder?
Das habe ich jetzt alles nicht mitgedacht. Mhm. Ja. Aber du hast mir ja gefragt, was ich lustig finde.
Ja, sorry, ja, natürlich, voll. Und du kannst überhaupt, du musst dich nicht noch gar nicht so danach richten.
Noch die Fragen,
so ja.
Einfach. Also, ja. Weil was ich lustig finde, also ich bin halt, also was Was ich lustig finde, also ich schaue wahnsinnig gern Komödie, ich schaue gern Filmkomödien und Sitcom.
Aber so richtig Adam Sandler Filme zum Beispiel oder so?
Adam Sandler zum Teil. Mhm. Also bei mir ist so, Kino ist so ein bisschen ein Happy Place von mir und ich gehe lieber in Komödie, also in leichte Sachen. Und gerade lustig, dass du Adam Sandler sagst, also irgendwie halt so Inspirationsquelle für mich sind auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Nullerjahre-Ding, so die Filme vom Judd Apatow. Das ist so ein amerikanischer Filmregisseur und Produzent, der ist bekannt worden durch so Sachen wie Superbad oder Bridesmaids oder Step Brothers oder so. Das ist, der hat so einen ganz einen eigenen Komödienton geschaffen. Das sind diese ganzen Filme, in denen zum Teil auch Adam Sandler mitspielt oder wo der Paul Rudd mitspielt. Mhm. Und das sind oft so Buddy-Komödien, in denen die Protagonisten und Protagonistinnen oft halt echt, also halt einfach viel was Scheißen reden und sehr viel, eigentlich sehr tiefer Humor, aber die Filme schaffen es trotzdem immer gleichzeitig schöne Geschichten über Freundschaften zu erzählen und Geschichten, die ja so eine emotionale Tiefe haben. Und das ist auch so eins von meinen Zielen eigentlich. Ich will das, was ich auf der Bühne mache, das soll lustig sein. Also ich will die Lacher haben und rede notfalls auch über das Scheißen. Also ich habe auch so eine derbe Seite. Aber ich will aber gleichzeitig, dass das, was dann überbleibt oder so, das Gefühl, mit dem ich die Leute hinterlasse oder sowas, dass das wahrhaftig ist und dass das nicht irgendeine Chance ist, sondern dass das was ist, was mir wichtig ist. Da habe ich jetzt lange. Und was ich noch lustig finde, das ist auch so ein bisschen kontroversiell, aber und ich weiß nicht, ob sich das jeder fragt, aber ich finde Frauen lustiger als Männer.
Ah ja.
Ja, also das ist so, wenn ich mich umschaue, was für Comedians ich so witzig finde oder so, dann lache ich zum Beispiel gern über so kaputte Frauen oder ja, halt einfach, wenn Leute so halt einfach so hemmungslos ihre Fehlleistungen ausstören, das liebe ich einfach. Und das ist halt auch so ein bisschen was Schwules, weil schwule Männer seit von jeher eine große Hingabe haben für unperfekte Frauen, für Frauen, die alles übertreiben, für Frauen, die saufen. Das hat eine lange Tradition. Und ja, und von dem kann ich mich nicht ganz frei machen. Also ich denke mal, halt so meine liebsten Artists sind eigentlich Frauen.
Okay, aber ja. Das finde ich sehr interessant. Ja, ich meine, ehrlich gesagt, das habe ich so noch nie gehört. Und dass das, was mit Schwulsein zu tun hat, das natürlich eigentlich auch nicht so. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, kann ich dem wirklich was abgewinnen. Kennst du Fleabag zum Beispiel?
Ja, Fleabag liebe ich.
Zum Beispiel. Mhm. Das wäre eigentlich gerade sowas, was mir eingefallen ist, was ich auch wahnsinnig gut finde. Und das konnte da ein Mann nie spielen.
Glaubst du?
Bei einem Mann würde man das, glaube ich, nicht. Es hätte eine andere Qualität, aber sicher nicht die.
Also, ja. Ich meine, das ist ja eine Figur, die ist so ein Personenstück und das ist eine junge Frau, die sich halt sehr, also oder ein Charakter, den man sehr nahe kommt auf der Bühne und das ist auch so ein bisschen sexuell und sie überschreitet da Grenzen und so. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn das ein männlicher Protagonist war oder so, dass man dem halt so das Schweinigel verhalten oder so, dass man. Das ist halt mehr normal. Deswegen sagt man auch, also deswegen finde ich, hat auch halt so das richtig Tiefe und Derbe bei Frauen auf der Bühne viel mehr Berechtigung. Weil das bei denen halt nur eher ein Tabubruch ist, als bei einem bei einem Mann, also wenn jetzt halt so quasi ein Mann auf die Bühne geht und halt wirklich detailliert über seine Verdauung redet oder so, dann ist es für mich, wie soll ich sagen, also dann finde ich es zweifelhafter, als wenn eine Frau das
ja
macht.
Glaube ja. Weil es einfach tatsächlich immer nur erwartet wird, dass eine Frau das erstens nicht macht und es dadurch halt einfach, wie du sagst, es bricht einfach stärker und wirkt unkonventioneller dadurch. Und wenn es gut gemacht ist, ist es halt dadurch dann wirklich witzig, ja. Sicher auch so. Ja. Oder habe ich da jetzt was übersehen?
Nein, das würde ich genau so sagen.
Ja, ja. Mhm. Okay. Und bei dir ist es ja genau umgekehrt, interessanterweise. Du gehst ja als Mann auf die Bühne und du bist ja, und jetzt kommen wir zum Thema von deinem Programm, du bist ja wirklich nett. Du bist ja in erster Linie, wenn du auf die Bühne kommst, als Charakter, wirklich nett, oder?
Boah, ich denke mal, wenn Leute auf die Bühne gehen, sind sie prinzipiell so, na, obwohl vielleicht gibt es Leute, die nicht so nett sind, aber die meisten Leute sagen jetzt schon, danke, servus, danke, geht's euch gut?
Ja, ja.
Also das ist halt generell, also man geht ja so mit einer netten Haltung eigentlich auf die Bühne.
Ja.
Und ja, also halt, und natürlich, also das, was ich da spüre, das bin ich natürlich zu einem gewissen Grad auch selber. Also ich bin jetzt ein Mensch, ich hab so ein bisschen ein harmonieorientiertes Sozialverhalten und ja, bin ich eigentlich auch schon immer ein bisschen gewesen.
Ja. Und das finde ich, schadet ja überhaupt nicht, im Gegenteil, ich finde gerade auf der Bühne, weil das ist sowas, was ich mir im Vorfeld zu dem Gespräch überlegt habe, ob dieses People-Pleasing, das ist ja im Grunde nichts anderes als das Wort nett auf Englisch, plus minus, oder? Kann man das so sagen?
Ja, es ist eigentlich so ein bisschen ein populär psychologischer Begriff.
Ja, genau.
Also, und People-Pleasing hat eigentlich auch einen ernsten Hintergrund. Das ist halt, also, es wird so besprochen eigentlich so als Traumareaktion. Das machen Leute, dieses Verhalten zeigen Leute, weil sie was vermeiden wollen, was sie früher schon mal erlebt haben.
Ja, also und konkret könnte man sagen Konflikte. Also ist im Prinzip ist People-Pleasing ja nichts anderes als Konfliktvermeidung.
Eben. Und das ist, das könnte man so sagen. Und eben, also, und dann muss man halt schauen, wo ist das Thema nur lustig? Was kann ich da rausholen? Und ja.
Ja, und dann ist natürlich auch noch dieses Wort nett in den letzten Jahren so ein bisschen in Verruf gekommen. Es spiegelt sich ja eh in deinem Titel wieder, weil man halt so sagt, nett ist so irgendwie die kleine Schwester von Scheiße. Und ehrlich gesagt, ich finde diesen Spruch total daneben. Ich kann das Wort nett so gut gebrauchen und ich finde, wenn jemand nett oder wenn irgendwas nett ist, dann ist mir das so sympathisch, ist mir das meistens irrsinnig sympathisch im Vergleich zu so gewollt provokative Sachen oft. Was hast du für Verhältnis zu dem Thema nett? Verwendest du das nur im Alltag?
Ja, schon. Also ich denke mal halt so, also weil meine erste Assoziation, also wenn ich so mit Freunden rede oder sowas, wenn dann jemand sagt halt so, nett. Wir haben es nett gehabt. Also halt so im Alltag oder
ja,
so.
Ja, eben, genau.
Gerade im Österreichischen, finde ich, ist dann die Assoziation angenehm. Wir haben es fein gehabt. So,
ja,
also eigentlich habe ich so positive Bilder. Aber das ist dann halt auch wieder so, das kann man natürlich auch als kritisch sehen. Also halt so quasi, wer ist Kabarettpublikum? Wer sind Kabarettisten oder sowas? Sind die nicht halt auch irgendwie halt so quasi so ein bisschen linksliberales Bürgertum, denen es am wichtigsten ist, dass sie es halt so richtig nett haben. Und die, also halt so quasi, man kann auch das neue Biedermeier damit assoziieren oder so.
Ja, und das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Und aber auch da finde ich oft, dass das ein bisschen zu stark problematisiert wird. Ich finde, gerade in Zeiten von Social Media, finde ich, sie selber zurückzunehmen, mit der eigenen Meinung. Und ein bisschen mehr sozusagen, das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch, aber sie ein bisschen mehr eben schon wieder auf das eigene Leben oder auf das eigene Umfeld zu konzentrieren, finde ich eigentlich oft dann fast angenehmer oder vielleicht auch zweckmäßiger oder gesellschaftlich fast zielführender, als wenn man alles einfach nur nach außen tragt und alles in einen Konflikt eskalieren lässt.
Ja, ich glaube auch, dass das auf der anderen Seite auch eine Fähigkeit ist, wenn Leute in der Lage sind, so ihren Scheiß halt so ein bisschen bei sich zu lassen und erstmal zu schauen, wo bist du, wo bin ich?
Ja.
Und vielleicht auch so ein bisschen das loswerden, dass man jetzt auf alles, was passiert, sofort mit einer Meinung reagieren muss.
Genau, denke ich nämlich auch. Das denke ich wirklich. Mhm. Also weil ich oft dann auch das Gefühl habe, dass gerade auch, was natürlich jetzt wieder Social Media und so weiter anbelangt, dass vielfach ja die Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wird, wichtiger ist als das Thema. Zumindest unterstelle ich das in vielen Fällen. Also mir kommt es echt so vor, dass viele Leute dann Themen einfach nur mehr benutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Dass da das Thema und das Anliegen eigentlich zweitrangig sind und dass es in erster Linie dann wirklich schon nur mehr um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit geht.
Ja, das ist natürlich, das denke ich auch. Also gerade so, also wenn du jetzt denkst so an Comedians oder ich denke auch
die. Ja, nicht, bei weitem nicht nur, ich finde.
Oder auch die Kabarettisten.
Ja, oder ja. Influencer oder ja. Alle möglichen Leute
eigentlich. Sicher, also man, also die Leute hängen sich gerne auf ein Thema drauf.
Ja.
Und wir leben auch in Zeiten, wo Leute dann halt auch gern politisch sind. Und ich denke mal, das ist dann halt, ich denke mal, bei jedem, der was macht, ist, es muss sich halt verdient anfühlen. Es muss sich authentisch anfühlen oder so. Also man denkt sich oft halt quasi, wenn irgendwas so raufgepropft ist und das mache ich jetzt für neue Follower oder für Cloud, wie man sagt oder sowas, dann kauft man es der Person auch nicht ab.
Ja, aber findest du, dass man das so einfach unterscheiden kann?
Das kann man auf alle Fälle nicht einfach unterscheiden.
Ja, eben, das ist ja das. Ne? Genau. Und das finde ich, ich finde sogar, man kann es fast nur unterscheiden, indem man den oder diejenige dann eine Zeit lang verfolgt und so. Und das ist halt ein bisschen das Problem an Social Media, das ich so stark habe und darum bin ich so, ich möchte nicht sagen vorsichtig damit, aber darum habe ich so wenig Freiluft damit, weil ich es immer so ambivalent finde. Teilweise finde ich es natürlich interessant und teilweise denke ich mir wieder, was ist jetzt daneben und ich kann es eigentlich nicht einmal regulieren, was als nächstes kommt. Ein zweites oder eigentlich das zweite zentrale Thema in deinem Programm ist dann die Therapie, die ja mit People Pleasing mehr oder weniger zusammenhängt, glaube ich. Es wird zwar nicht explizit gesagt, aber ich interpretiere jetzt einmal, dass du wegen deinem People Pleasing zur Therapeutin gehst. Stimmt das so?
Ja, das stimmt so. Mhm. Ja, das ist halt, das habe ich mir gedacht, das ist so ganz nett.
Es passt voll gut zusammen so irgendwie und es ist ein super Charakter und es hat dann so einen guten, es ist eine gute Balance auch, weil dadurch immer so eine andere Sichtweise reinkommt und so. Die Frage, die sich natürlich jetzt sofort stellt, bist du tatsächlich in Therapie?
Ja, selbstverständlich. Nein, ich finde das immer so eine komische Frage.
Achso, also, sorry, dann wollte ich das nicht. Oder dann nehme ich es aus. Einfach.
Nein, aber weil.
Warum ich es frage? Weil es gerade so ein Thema ist, über das ja jeder oder jeder irgendwie gerade redet. Und es ist so ein bisschen liberating, hat man das Gefühl, dass das gerade so nimmer tabuisiert oder dass es gerade so aufhört, tabuisiert zu werden.
Ja, und das merkt man sicher auch bei so Kabarettstücken oder so, dass halt das bei vielen halt vorkommt. Und
ja,
so.
Ja.
Ja, und für mich, also das für mich ist das faszinierend. Also das ist für mich ist eine von den interessantesten Fragen im Leben, wie Leute so geworden sind, wie sie sind und wie ich so geworden bin, wie ich bin. Und ich denke mal, ganz viele Antworten liegen am Server. Und so Psychotherapie ist halt ein Weg oder so ein Tool, wie man dem vielleicht so ein bisschen näher kommen kann. Mhm. Aber mich macht es, mich fasziniert das zutiefst, warum ich mich komplett anders verhalte oder sowas, wie zum Beispiel irgendein anderer Mensch oder so. Mhm. Und ich bin da oft viel zu neugierig. Ja. Also ich liebe es, Leute zu fragen, was ihre Eltern beruflich gemacht haben. Ich bin jetzt über 40 und ich war halt einmal Jugendlicher und habe vielleicht das, was ich vorher gesagt habe, also halt meinen eigenen Scheiß nicht immer so gut bei mir behalten können. Mhm. Und mache das natürlich auch, weil ich in meinem Leben gute Beziehungen haben will.
Die Therapie oder das People-Pleasing?
Die Therapie. Die
Therapie?
Also weil ich halt Leute möglichst authentisch begegnen will und ihnen nicht irgendwas anderes ums Gesicht schneuzen will oder so, das vielleicht gar nichts mit ihnen zu tun hat. Ich tue das für meine eigene Ausgeglichenheit.
Okay, aber da muss ich jetzt kurz nachfragen, weil gehst du wirklich zur Therapie, weil du neugierig bist oder hat es eine zusätzliche Dimension? Also willst du irgendwas, ich möchte jetzt nichts unterstellen oder so, ja. Aber möchtest du irgendwas an dir ändern oder ich sage jetzt so ein Wort, keine Ahnung, ob das passend ist, möchtest du irgendwas reparieren oder gehst du wirklich nur hin, weil du wissen möchtest, warum?
Beides. Mhm. Ich würde sagen beides und natürlich gibt es Dinge in meinem Leben, bei denen ich mir denke, ja, die konnte ich vielleicht besser bewältigen. Oder so. Mhm. Und man muss halt auch sagen, also wenn man halt so sagt, so halt so die breite Öffentlichkeit ist jetzt für Psychotherapie bereit, also ich bin das schon lang.
Ich weiß. Naja, du bist ja generell, und du, das ist ja, du wohnst im 7. Bezirk, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, du gehörst schon eher gesellschaftlich zur, was so gesellschaftliche Ansichten betrifft, eher so zur, unter Anführungszeichen, Avantgarde. Mir ist schon klar, dass für die das wahrscheinlich gar nicht mehr so ein großes Ding ist. Aber so diese berühmte Mitte der Gesellschaft, die wird jetzt gerade so offen für genau diese Themen. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Für die war das immer schon, ich frage dich vielleicht mal so, wann hast du angefangen und warum?
Das ist, also ich denke, das ist auch gar nicht so schwierig zu beantworten. Mhm. Also ich bin in einer Bauernfamilie aufgewachsen, ich habe 5 Geschwister, meine Eltern sind wie die meisten Bauern-Workaholics. Das ist natürlich, gibt es in meinem Leben so eine gewisse, wie soll ich sagen, hat es da so eine gewisse Vernachlässigung gegeben. Dann war ich ein junger Schwuler in der kompletten Pampa, da habe ich auch meine Erfahrungen gemacht. Und habe dann halt so in der Großstadt irgendwie so meinen Weg gefunden. Und ich denke mal, viele Menschen haben auf eine gewisse Art und Weise ihre Themen und so. Und es schadet auf keinen Fall, mal zu schauen, wo kommt das her? Mhm. Ja. Und ich denke mal, der Rest kann immer besser werden. So.
Denke ich grundsätzlich auch. Man sagt ja generell, oder mittlerweile, glaube ich, sagt man das ja echt wirklich generell, dass eine Therapie ja mehr oder weniger jeden und jeder was bringt, weil jeder und jeder irgendwie Dinge mit sich tragt, die vielleicht nicht nur sich positiv auswirken oder so.
Mhm. Ja. Und ich glaube, wenn du echt als so künstlerisch mit Humor arbeitest, natürlich muss dann halt irgendwann auch Sachen aufmachen, die jetzt vielleicht nie so angenehm sind oder so. Oder ja, woraus schöpfst du die ganze Zeit?
Ja, genau. Hast du jemals die Angst gehabt, dass du durch die Psychotherapie vielleicht nicht mehr so lustig bist? Weißt du, da gibt es diese berühmte Anekdote von Charlie Chaplin, der zu seinem Psychotherapeuten gesagt hat, könnte es sein, dass ich nach der Therapie nicht mehr so lustig bin. Und der Therapeut hat gesagt, vielleicht, er weiß es nicht. Und Charlie Chaplin hat dann gesagt, ja, dann lassen wir es.
Boah, Da bin ich jetzt ein bisschen provokant.
Ja, okay.
Und das klingt auch mega siebter Bezirksmäßig oder so. Mhm. Aber mir ist nie so wichtig im Kabarett, dass ich lustig bin.
Ja.
Mir sind andere Sachen wichtiger. Also mir ist wichtiger, dass ich nicht ganz deppert bin. Und mir ist wichtiger, und das passt halt zu dem Thema oder sowas, aber mir ist wichtiger, dass mir die Leute mögen. Und ich glaube, gescheit und gemacht overrulen das Lustige irgendwie.
Okay.
Also ich denke mal, vielleicht kann das sein, also dass wenn man dann halt so gechillt ist nach 15 Jahren Psychotherapie oder so, dass man dann halt so diese der alltäglichen Neurosen, dass man dann halt einfach kein Seinfeld mehr ist oder so, also dass man sich dann halt einfach über einen grantigen Suppenverkäufer dann halt einfach nicht mehr so aufregt. Sicher gut ist dann, also verändert das vielleicht den Humor oder so, aber dann ist vielleicht auch gar nicht so schlimm.
Ja?
Ja.
Sehr interessant. Sehr sympathisch auch übrigens wieder. So, okay. Aber wirklich, nein, voll, find ich wirklich interessant. Weil du, ja, hätte ich zwei Fragen, nur so eine Zwischenfrage. Hast du Seinfeld? Also bist du Seinfeld-Fan?
Ich habe das in meiner Jugend sehr gern geschaut und habe vor ein paar Jahren auch wieder eine Seinfeld-Phase gehabt.
Mhm.
Also und habe also mag auch Larry David, Curb Your Enthusiasm, das hat mir super gut gefallen.
Mhm.
Aber ich bin kein so Episodenlexikon, wie es manche Comedians auch sind oder sowas, die dann halt sagen, was na die Seinfeld-Folge mit der Dingsbox oder so. Und man sich dann halt, also weil ich einfach extrem viel vergieß.
Ja, klar. Ja. Naja, aber ja. Nein, und das muss man auch, finde ich, nicht sein. Das ist zum Beispiel übrigens, weil du zuerst so diese Unterschiede angesprochen hast. Ich finde, das ist so ein ganz typisches männliches Comedian-Verhalten. Dieses episodische und dieses Wissen und sie dann ständig gegenseitig toppen mit, was das nur und da, ja genau, und aber da oder dann und ja genau und da und dann
ja,
ist das. Und das also, ist so etwas, was ich auch nicht besonders gern habe.
Das ist so. Und ich glaube, das nimmt so mit der Generation auch in Deutschland halt so Stand-up-Comedians ein bisschen überhand. Also manchmal siehst du so zwei, drei Comedians zusammenstehen und sie unterhalten sich über einen Witz und das hört sich aber so an, als würden sie ein Auto reparieren.
Halt
und dann sagen sie, denken, ja, aber du nimmst da A-to-C-Story und dann machst du einen Vergleich und Comedy Work and Threes. Und dann bin ich halt immer so ein bisschen befremdet oder sowas, weil ich, also in erster Linie bist ja der Mensch auf der Bühne, der irgendwie so Connection herrscht irgendwie mit...
Ja,
mit andere.
Ich glaube auch, dass das viel mehr bringt, im Endeffekt. Ja, aber hast du das auch schon erlebt? Ja, es ist im Grunde so, eigentlich, genau, du hast es ja gesagt, es ist im Grunde dann schon so, als würden wir über Autos reden und wer hat das Bessere und wer hat das Schnellere oder so.
Ja, ich will aber jetzt auch nicht, ich meine, Leute haben unterschiedliche Zugänge zu Sachen oder so, also ich würde jetzt die Nerds auch nicht
Nein, ich finde so, ja, aber das hat weniger mit Nerdtum zu tun, als eben so mit so einem sich gegenseitig ständig überbieten. So, ja. Also nerdig verstehe ich ja eher so, dass man eher bei sich bleibt und sie in irgendwas vertieft, was vielleicht für andere dann schon gar nicht mehr so interessant ist. Aber das ist ja fast dann oft das Gegenteil. Es ist ja eher so, man kommt dann zusammen oder mehrere Leute oder zwei kommen zusammen, stehen sich gegenüber und versuchen sich dann so zu betteln mit Wissen und so.
Ja, also da kann ich ja nicht mitmachen.
Ja, ich mag das auch, ich mag es überhaupt nicht. Ja.
Ach, ich würde es manchmal gern. Aber ich denke mal, ich habe nicht das Gehirn dafür.
Ja, ich hab irgendwie nicht den Charakter
dafür. Okay. Nein, doch, den kompetitiven Charakter hätte ich schon.
Ja, okay. Okay. Findest du... ich weiß nicht, nur jetzt so als Übergang, findest du, dass dieser Bobo-Lifestyle vielleicht ein bisschen ein Gegenentwurf ist dazu? Wir sitzen da gerade im siebten Bezirk und Bobos gelten ja als eher gechillt, waren auch oft sehr viel, wie soll man sagen, sehr viel, ich möchte nicht sagen, lustig gemacht wird über sie, aber wenn sie oft da so sehr, also sagen wir so, wenn sie auch oft ein bisschen belächelt werden oder so, finde ich, haben Bobos ja dann schon im Vergleich dazu einen sehr sophisticateden Lifestyle entwickelt, der dem ein bisschen aus dem Weg geht, ne? Diesem Kompetitiven.
Ja, also ich habe jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe jetzt eine junge Familie mit einem Lastenrad im Kopf, die halt vielleicht für eine tolle Kaffeemaschine auf ein Auto verzichtet,
ja,
weil so, ihnen der Kaffee wichtiger ist als das Auto.
Ja, ja.
Und sicher, also ich denke mal, das sind halt so verschiedene Milieus. Also ich glaube halt gerade so die Leute, die so Generation X oder frühe Millennials oder sowas, ich denke mir da, die sind vielleicht nur oder sind vielleicht, da gibt es so ein gewisses Milieu, das einfach so postmaterialistisch ist oder so. Mhm. Und vielleicht deckt sich das auch so mit so einem gewissen Coolheitsmilieu oder so.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich, zumindest überschneidet sich das auf jeden Fall.
Genau, das denke ich auf alle Fälle. Mhm. Ja, und das, die Frage ist, sind ihr Comedy-Kabarett-Publikum halt auch so vermutlich wie die anderen Gruppen in der Gesellschaft halt nur zum Teil? Also jeder wird nie der Publikum sein oder jede. Mhm. Ja, aber eher, also wenn du so sagst, dass die sind sicher auch genug dabei, dass sie so Comedy im Fernsehen anschauen und so.
Ja, ich denke ja. Und vor allem dieser Bobo-Lifestyle spielt ja in letzter Zeit auch im Kabarett eine relativ prominente Rolle oder kommt immer wieder vor, ja, in deinem Programm irgendwie auch. Würdest du sagen, du bist Teil dieser Community?
Das ist immer so schwierig zum sagen, überhaupt so post-Corona, wenn man sich überhaupt als Teil von irgendwelche Leute fühlt.
Wirklich,
wa? Ja, aber es ist eine Community, was ist
aber, eine ja, aber wirklich, Szene. Findest du, weil das habe ich so auch noch nicht gehört, findest du, dass Corona da so entscheidend, ich meine, Corona hat einiges geändert, aber auch, dass dieses Community-Denken durch Corona anders geworden ist?
Ja, also ich habe halt so, ich weiß nicht, ob das so vielleicht die Gleichzeitigkeit ist, dass ich in dieser ganzen Corona-Zeit halt auch 40 geworden bin und auch, das bedeutet, dass die meisten meiner Freunde um die 40 sind oder so, dass Leute halt einfach weniger ausgehen oder dass ein bisschen weniger Dynamik drin ist, gehen wir da hin. Eben, also ich weiß bei mir nicht genau, ist es meine größere Reife im Leben oder ist es, weil Corona passiert ist? Und natürlich, Community-Gefühl ist immer so ein bisschen davon abhängig, dass sie Leute treffen. Gleichzeitig sind es gerade diese Bobos, von denen wir geredet haben oder sowas, weiß nicht, jede dritte hat eine Community-Garden-Parzelle und die einen gehen in die Food-Co-op und bestellen sich das Gemüse als Verein beim Bauern oder so. Also vermuten, ja, ich weiß nicht, also in, ja, also vermutlich Bewegungen in Baderichtungen, ja, kann ich sagen.
Aber du siehst das, weil ich finde es deswegen auch so interessant, weil das einfach so dieser Bobo-Lifestyle ist im Kabarett in den letzten Jahren sowas geworden wie St. Pölten oder die ÖBB oder weißt du, was ich meine?
Ja.
Das, über das macht man sich einfach automatisch lustig und die sind so und das ist so ein Klischee und das bildet man dann so ab. Nicht so, die ÖBB kommt immer zu spät und in St. Pölten ist immer zu fad und, und die Bobos sind einfach immer die im Latte Macchiato in irgendeinem Café sitzen und über ein Plätzchen reden.
Ja, da denke ich halt, also das sicher, das ist halt einfach so ein Symbol. Yeah. Obwohl gerade bei dem Begriff Bobo reden wir mit Leuten aus Deutschland, die verstehen das schon gar nicht so gut. Das ist Begriff, das ist so von einem Soziologen ist der Begriff irgendwann halt mal so gemünzt worden. Ja. Und der ist in Wien so groß geworden, weil es in den Nullerjahren mal so ein prominentes Faltercover gegeben hat.
Ja, genau.
Und dann ist der so hängen geblieben.
Wirklich? Hängt das unmittelbar zusammen? Ich kann mich an das Faltercover erinnern. Ja?
Ja.
Aber glaubst du, dass das so unmittelbar zusammenhängt?
Naja, also mir ist das schon ein paar Mal passiert, also weil ich das halt auch so als Begriff oder so als Chiffre so deutsche Bekannte erzählt habe. Und dann hat nicht jeder so gewusst bei uns, was der Begriff eigentlich so beschreibt. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn es jetzt aufs Land geht oder so, ob man das jetzt, also müsste man vielleicht mal mehr aus, ja, doch in Österreich, ich weiß auch nicht, es kommt vermutlich darauf an, was es für Leute sind oder so, aber dass man sich auf der Karriere-Bühne hat, so über so eben Leute, die halt andere Werte haben oder sowas, immer so unter Anführungszeichen, die machen jetzt so Luftanführungszeichen, so Grünwähler oder so, also dass da aus verschiedenen Perspektiven so ein bisschen Humor drin steckt oder so, ja. Das ist auf alle Fälle so, ja.
Ja, genau. Und vielleicht jetzt nur so zum Abschluss, oder ich frage dir das dann eigentlich im zweiten Teil. Ich finde, nein, das passt eh schon so. Jetzt wollte ich dich nur ein bisschen so fragen so zu dem, aber ich frage dich zum Abschluss, frage dich nur was bei Bobo ja auch so ein Ding ist, sind so modische Codes, ne? Irgendwie immer wieder. Und was mir bei dir besonders aufgefallen ist, ist, dass du auf der Bühne deinen Pullover eingestrickt hast in der Hosen.
Ja.
Und das ist sowas, was mich wirklich schon lange beschäftigt, warum Leute das machen, beziehungsweise warum, wie ist das entstanden? Das ist so ganz was Typisches, wo ich mir denke, da verdient ja niemand ein Geld damit. Ja? Also da kann nicht irgendeine Firma dahinter stecken, die sich gedacht hat, wir reden die Leute jetzt ein, dass ein Pullover einstricken cool ist, weil dann machen wir voll viel Geld damit und da machen wir jetzt eine riesige Werbekampagne, die dafür, die darauf abzielt, dass die Leute ihren Pullover in die Hosen einstricken, sondern das ist irgendwann mal aufgekommen und dann hat das irgendwer gemacht und dann hat es irgendwer anderer gemacht und dann haben sie plötzlich voll viel gemacht, weil sie sich gedacht haben, das ist irgendwie cool oder es schaut gut aus. Aber letztendlich denke ich immer, es muss doch ein bisschen zwicken oder es im Oberösterreichischen sagt man, das schoppt sich dann so ein bisschen.
Ja.
Ne? Es ist nicht die große Frage, aber warum machst du es?
Also generell finde ich das Thema höchst interessant.
Ja,
schon, also ich muss auch sagen, dass ich in meinem Alltag mich schon sehr häufig darüber unterhalten habe, warum zum Beispiel, wann haben wir alle angefangen, uns die Jeans aufzustülpen?
Ja, solche Dinge, ja,
finde ich auch sehr interessant. Und die T-Shirts.
Ja, ja, genau.
Und seit wann machen wir das, was man einen French Tuck nennt, nämlich, dass wir unserem Bulli wieder unter den Gürtel geben.
Ja.
Also
French Tuck hast du.
Das hat mir mal eine Freundin erklärt. Also halt so quasi, ein French Tuck ist, wenn du einen Teil von einem Kleidungsstück unter den Gürtel gibst, aber einen anderen Teil außerhängen lässt.
Ist ja gut. Ja.
Ist ja interessant.
Habe ich auch nicht gewusst. Ja.
Ne? Mhm. Nein, eben. Oder, aber das ist, manche Sachen einfach, oder immer, kannst du erinnern, dass du vor 2015 jemals eine Pommes aus Süßkartoffel gegessen hast.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Die sind teurer und sagen wir uns ehrlich, sie sind einfach nie zu nicht gut. So gut.
Nein, aber plötzlich kriegst du halt einfach bei jedem Wirt hat eine Guacamole und eine Süßkartoffelpommes.
Ja.
Und ich denke mal, es sind halt, wir, was für Leute es dann sind, die da so stilbildend sind oder so. Ich denke mal, du sagst ja, die Leute stülpen sich die Hosen auf, da ist keine Industrie dahinter, da bin ich mir jetzt nicht so sicher oder so. Also ich glaube, vielleicht ist der Ursprung schon bei irgendwelchen Stylisten oder Designer.
Kann schon sein. Aber trotzdem bleibt nur die Frage, warum übernimmt man dann gewisse Sachen und warum nicht? Ne?
Was für Sachen setzen Sie durch?
Ja, genau. Ja.
Und ja, das ist Das ist schwer zu erklären.
Ja, ich finde es immer, ja. aber es ist, du hast es ja selber gesagt, es ist schon interessant da irgendwo, oder?
Ich finde es extrem interessant.
Ja.
Ja. Also und Ich finde es auch so extrem lustig, wie dir eben, also weil ich glaube nicht, dass das Ganze wortlos abläuft oder so. Irgendwann, es müssen dir Gespräche geführt werden, also quasi, hey, die Hosen, die stülpen wir jetzt auf oder so. Das sind, glaube ich, ganz witzige Gespräche, wenn sie oder vielleicht sind es eher negative Gespräche, vielleicht macht irgendjemand was und jemand anderer kommt dann her. Oder irgendwann nach die 80er Jahre oder so kommt der Letzte daher, der seinen Lacoste-Bulli noch um die Schultern hat und so ein 90er Jahre Grunger sagt dann zu einem, hey, du musst den Pullover jetzt mit einer Onsprayen und ein bisschen zerreißen. Ja. Also es gibt da halt so Brüche irgendwie. Ich finde es mega spannend, das so beobachten und so.
Ja, finde ich auch. Ich finde, es läuft gerade so gut und du schaust gerade auf die Uhr. Machen wir ein bisschen weiter. Wir können die Pause ein bisschen später machen. Ich finde, es ist gerade so angenehm. Mhm. Weil wir zuerst noch, wo fangen wir dazu? Weil wir zuerst noch bei so Kabarett-Themen waren, was interessanterweise und finde ich fast sympathischerweise bei dir keine große Rolle spielt im Programm, ist deine sexuelle Orientierung. Das wird einfach als gegeben kommuniziert und ist dann eigentlich kein großes Thema mehr. Das finde ich auch sehr zeitgemäß und finde ich, macht das Ganze sehr entspannt. Aber es war vielleicht nicht immer so für dich. Du hast selber gesagt, du bist in Tirol aufgewachsen, in einem eher ländlichen Umfeld. Hat dich das geprägt, so beim Aufwachsen?
Dass ich schwul bin. Ob mir das bei meinem Aufwachsen geprägt
hat? Ist natürlich eine No-Nah-Frage.
Total. Ja, also, ich meine, dass ich auf der Bühne weniger drüber rede, das ist ja auch eine Entwicklung. Also mein erstes Programm, das war so ein bisschen eine Coming-of-Age-Story. Mhm. Und da hat das schon seinen Platz gehabt und da war es auch viel präsenter. Aber bei mir war es dann halt so, also ich habe das erste Programm gespielt und dann bin ich halt 40 geworden und dann hat es sich für mich nicht mehr so stimmig angefühlt, weil ich mir denke, hey, ich bin jetzt auch in der Mitte meines Lebens, ich muss jetzt nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr so wohl damit, dass ich halt so drüber rede, wie 14 bis 18 war. Und habe dann halt so das Bedürfnis gehabt, dass ich andere Aspekte von meinem Leben mehr beleuchte und ja, und das halt, also und was für mich halt schon auch immer so ein Thema ist, wie für Tirol hat eigentlich noch Platz in dem Ganzen, also weil ganz viel von Kabarettisten, Kabarettistinnen, die eher so auf meinem Level sind oder sowas, die setzen sich extrem viel mit ihrer Heimatregion auseinander. Und ich habe das halt jetzt bisher eigentlich weniger stark gemacht, weil es einfach so weit weg ist. Also ich wohne schon 2-3 Jahre länger in Wien, als ich jemals bei meinen Eltern gewohnt habe. Und deswegen fühlt es sich auch nie so verdient an, für mich jetzt die ganze Zeit übers Land zu reden. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin in der Nähe von Kitzbühel aufgewachsen, wenn ich da hinfahre oder so, dann treffe ich meistens eigentlich nur meine Familie und die sind eigentlich ganz nett und treffe die anderen Leute gar nicht so. Also deswegen ist das nicht so mein Material. Und ja, zu dem, wie es mich beim Aufwachsen, wie mich das beim Aufwachsen beeinflusst hat. Ich glaube, ganz viele Kreative haben oft eine schwierige Jugend oder dass eine Künstlerbiografie mit einer leichten Außenseiterjugend beginnt, das ist einmal nichts Ungewöhnliches. Das kann viele Gründe haben, schöne Gründe oder das kann auch irgendwie auch manchmal ganz schön sein oder so. Also wenn du halt irgendwie, also so in meiner Jugend war das so, eben einen Freundeskreis gehabt, das waren halt eher so Misfits einfach. Mhm. Wir sind dann da.
Aber wir reden nur über Tirol jetzt.
Wir reden über Tirol, ja. Mhm. Wir meine Jugend war halt schon so eine typische Landjugend. Also ich habe halt so Freunde gehabt und wir sind halt auch so auf die Zeltfeste gegangen und so. Und natürlich bin ich dann als schwuler Jugendlicher jetzt nicht überall so super angekommen. Ich habe auch so ein traumatisches Erlebnis. Da war ich ein junger Erwachsener und dann habe ich Schicht gearbeitet in einer Spanplattenfabrik. Und da hat man wilde Arbeitszeiten gehabt, um 6 Uhr anfangen und bis 2 oder um 10 Uhr am Abend anfangen und bis 6 durch und so. Und ich war aber halt so mit Freundinnen und Freunden aus und so und habe damals irgendwie, ich war 20 und habe so blond gefärbte Haare und dann Kajal einen halben Zentimeter unterm Auge und bin dann halt in die Spanplattenfabrik gegangen und habe mich einfach nicht abgeschminkt. und das war glaube ich die härteste Nachtschicht meines Lebens.
Ja.
Da haben wir dann, viel Fragen. Also quasi, was soll das? Was bist du für einer? Und so, also irgendwie so, hab schon da in der Hinsicht halt so Gegenwind gekriegt oder so. Aber ja, muss jetzt aufpassen, dass ich nicht schön färbe. Ich finde schon, also dass das halt auch sowas ist, also gerade so in Zeiten, wo wir jetzt leben. Es ist bald Pride Month. Auf jeder BIM ist die Regenbogenfahne um. Jede Institution tut sich das Regenbogenlogo ein. Und es fängt halt mittlerweile halt schon wieder an. Also das polarisiert natürlich. Jetzt kommen dann auch wieder die aus der Deckung, die halt sagen, nein, das ist ja alles übertrieben. Jetzt ist es viel. Jetzt macht es Werbung für die Kinder. Braucht man es nicht wundern, dass sie auch schwul werden. Und wo das halt dann total polarisiert. Und bei mir ist es halt so, also ich denke mir, ich freue mich immer noch, wenn die Regenbogenfolklore durch unser Land zieht oder so, weil jeder schwule Mann, und ich spreche jetzt für schwule Männer, weil ich halt da sitze, aber jeder schwule Mann, der 40 ist oder älter, ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit in seiner Jugend einmal dafür hergeschlagen worden. Mhm. Und das ist halt einfach passiert. Und die Generation von Leuten, die braucht es dann auch halt schon noch. Und wenn ich halt Jugendliche anschaue und mir denke halt so quasi, ich denke mir oft, wenn ich das alles so gehabt hätte, also wenn ich glaube, dass mit einem Schüler total viel macht, wenn der spürt, ich bin anders als die anderen und dann gehe ich in eine Schule rein und im Juni gibt es da eine Regenbogenflagge oder sowas. Also ich glaube, dass das einfach zu dem spricht.
Ja, und das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es ist eher so, dass es vielleicht fast schade ist, dass man den Monat nur braucht, aber es ist ein extrem guter Anfang.
Ja.
Oder nennen wir es einmal Entwicklung, ja.
Ich glaube, der Monat verändert sich auch. Mhm. Also wenn man zum Beispiel, also ich liebe die Parade, die jetzt ja ist. Und irgendwie, ja. Und die ist ja in Wien riesig, aus verschiedenen Gründen, also weil es halt einfach die wichtigste Parade in Zentralosteuropa ist. Und wirklich, man einfach auch merkt, sehr viel Leute aus Ländern, wo man das nicht so feiern kann,
kommen
dafür nach Wien, ja, und auch viel Leute aus anderen Gegenden von Österreich. Aber halt so in den letzten Jahren merkt man halt auch ganz viel junges Publikum, egal ob sie sich als hetero, pan oder was für Identitäten es auch gibt, gehen da auf die Parade. Und da kann man natürlich fragen, was bedeutet das noch, wenn doch eigentlich halt so quasi, eigentlich haben wir das Thema jetzt durch oder so. Ich persönlich denke mir dann immer, es ist doch noch wichtig und es ist doch noch schön, weil ich mir denke, das ist nicht nur der Tag für die LGBTQ, sondern ich denke mir, warum kann es nicht für einen Tag für alle entwickeln oder so. Ja, also wo so. Man halt so sexuelle Freiheit und Selbstbestimmung und die ganzen Sachen halt einfach feiert. Und man merkt halt auch, für Wien ist das ein ganz toller Tag, weil Wien ja auch eine Stadt ist, wo Sachen oft relativ schnell zutraten werden, wenn der Richtige die Polizei anläuft, weil er auch einer ist und so. Ja. Und ich denke mir, das ist dann der Tag, also wenn du da mit offenen Augen durch die Stadt gehst oder so, fangen irgendwo im Volksgarten oder sowas, rammen so junge Leute die Boxen aus und fangen zum Auflegen an. Und das ist ein Tag, der Wien ganz viel Freiheit gibt und den Wien auch noch immer braucht.
Mhm. Mhm. Das und ist der für alle ist, finde ich. Ja, das ist ein voll schönes Resümee, finde ich schon. Und du gehst hin und wie soll man sagen, also du, natürlich, du gehst hin, du bist Teil davon und hast du ein spezielles Outfit dann? Weil natürlich erlebt ja diese Parade dann auch davon, wie sie ausschaut.
Nein, spezielles Outfit habe ich nie. Also ich glaube, outfitmäßig bin ich bei die blasseren Besucher. Aber was ich in die letzten 2 Jahre gemacht habe und was mir so viel Spaß gemacht hat, ich bin in die letzten 2 Jahre mit einem Demoschild auf die Parade gegangen und habe da halt immer halt so quasi so ein bisschen verspulte Jokes aufgeschrieben. Also im ersten Jahr habe ich auf mein Schild aufgeschrieben, ein Blowjob muss sich wieder lohnen. Also quasi halt so auf Leistung muss sich wieder lohnen. Also ich habe halt den Slogan ein bisschen umdreht. Oder einmal habe ich aufgeschrieben, mehr Schwule zu Dancing Stars.
Okay.
Also, was ich jetzt nicht ganz ohne Eigeninteresse aufgeschrieben habe. Das war das Einzige, was ich so richtig gern machen würde.
Nein, ernsthaft? Da müsste man eigentlich auch fast nur drüber reden. Aber
du kriegst ein Geld und lernst tanzen?
Ja, aber die ganze soziale, wie sehr man da ausgestellt ist auf einer Art, findest du nicht?
Ich habe den Aspekt habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen. Nein, aber eben, ich war mit einem Schüler auf der Parade und habe jetzt quasi so ein bisschen paradox interveniert. Mhm. Und das war total toll, weil da gibt es dann kommen so 16-Jährige zu dir und sagen irgendwie, was willst du mit diesem Spruch eigentlich sagen? Eigentlich gut. Und dann musst du das machen, was Komiker gern machen. Du musst einfach 100-mal deinen Witz erklären. Mhm. Und dann haben sie es gecheckt. Und dann gibt es aber auch die Leute, die total beim Feiern sind und halt irgendwie den Spruch sehen und dann mit dir Fotos machen wollen oder so. Das war dann total schön. Das war total cool. Mhm.
Mhm. Ja.
Außerdem, meine Freunde haben mich immer gefunden, weil ich einen riesen Schild gehabt habe. So.
Okay. Ja, und damit wir vielleicht abschließend zum ersten Teil einmal nur so die Verbindung jetzt zur Comedy herstellen können, oder ich sage den Satz nochmal, und damit wir vielleicht zum Ende vom ersten Teil nur einmal die Verbindung zur Comedy herstellen können, hast du diese große Aufregung jetzt so mitverfolgt über die neuen Programme von Dave Chappelle und Ricky Gervais?
Boah, das vom Ricky Gervais habe ich gesehen und das vom Dave Chappelle, das habe ich halt irgendwie so da wisst ihr jetzt zum Beispiel schon nicht mehr genau, warum es gegangen ist.
Ja, ich meine, es ist interessanterweise sind die fast zur selben Zeit rausgekommen, die beiden sind fast gleich alt, sind beide irrsinnig erfolgreich, beide Programme feiern die eigene Karriere und richten sie aber ganz, wie soll man sagen, explizit, aber doch sehr deutlich so eben gegen die LGBTQ-Community. Und was ich die fragen wollte, ist, inwiefern die das berührt, inwiefern, ob du es eben gesehen hast, wie du dazu stehst und ob das speziell in der Community dieser PCCCC ein Thema ist.
Über das habe ich schon oft geredet, weil, also wir haben damals den politisch korrekten Comedy Club gemacht, das PCCC, und da war ja das politisch korrekte schon im Namen.
Ja.
Und dann, da hat es auch Kritik dran gegeben von Leuten, die einfach gesagt haben, wer seid ihr? Seid ihr die Zensur? wollt ihr jemandem was verbieten? Und wir haben dann halt immer sagen müssen, du, na, wir sind eine kleine Theaterveranstaltung und wir machen das nur so, wie wir das eigentlich machen wollen. Mhm. Und ich denke mir immer, es ist die Frage, was sowas im Kontext bedeutet. Wir haben damit begonnen 2016. 2016 hat es noch viel weniger weibliche Kabarettistinnen gegeben als heute. Da war einfach, da war, glaube ich, so das gesellschaftliche Klima so nur, da war man halt einfach so gendermäßig einfach nur so ein bisschen auf einem anderen Dampfer. Da war auch der antirassistische Diskurs, glaube ich, noch nie so weit, wie er jetzt ist. Und ich denke mir da, dass wie woke ist eine gewisse Art von Comedy immer, da kann man verschiedene Maßstäbe anlegen. Ich denke mal, es ist ein gesamtgesellschaftlicher, kultureller Wandel, den man natürlich auch kritisch betrachten kann und über den man natürlich auch Witze machen kann. Und deswegen finde ich, also das, was ich gesehen habe von Ricky Gervais oder so, in die meisten Sachen, finde ich das nicht unlegitim. Mhm. Ich finde auch, es ist halt immer die Frage, auf was für einem Level du so eine Debatte führst. Also wenn du dann anti-woke bist und du aber dann sagst, ich mache das, weil ich will keine Ideologie, ich will Ideologiefreiheit. Und dann denken wir halt, ja, super, aber nur weil du anti-woke bist, heißt das nicht, dass du ideologiefrei bist.
Ja.
Wir alle setzen das, wie wir leben und wie wir arbeiten, irgendwie in Beziehung zu den großen Konzepten politisch oder die es bei uns in der Welt gibt.
Sicher.
Und auch das, was du sagst, hat eine politische Bedeutung. Und wenn du sagst, ich will, dass alles immer so bleibt, wie es ist, dann ist das genauso
eine Ideologie letztlich.
Ja. Und ich muss aber sagen, vielleicht von Faches wegen, aber ich höre mir auch einen Konservativen mit feiner Klinge an oder eine Satirikerin oder so, die super gute Paradoxien herstellt und unsere gegenwärtige Debattenkultur kritisiert oder so, das können wir genauso anhören. Mhm. Ich finde, die Gefahr liegt dann eher drin, dass man sich nur noch dem aussetzt, was die eigenen Gedanken sind. Also quasi.
Ja, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, das ist ein voll guter Punkt, finde ich. Ja? Nämlich, dass es echt auf das Level letztlich ankommt, auf dem das Ganze stattfindet. Aber so rückfertig.
Ja, also es ist man, aber gewisse Dinge sieht man auf Bühnen natürlich aus gutem Grund nicht mehr. Ich glaube auch, auf österreichischen Bühnen sagt man das N-Wort nicht mehr im ernstzunehmenden Kabarett. Ich glaube, die Leute denken an Zacken öfter nochmal drüber nach, mache jetzt den Akzent von einer Gruppe, die bei uns in der Gesellschaft eine Minderheit ist, oder will ich das aus Geschmacksgründen eigentlich eher nicht machen. Ich meine, das sind so, oder halt so quasi, wie ich ein anderes Projekt machen und den Laden einfach so ein bisschen aufmischen oder so. Finde jetzt auch nicht unlegitim. Mhm. Ja. Ja, aber ich finde, das Humor schaffen ist so vielfältig, wie es die Leute sind. Und es gibt auch einfach die Bubble, die halt gern so einen Walking-Humor hört. Und für die gibt es zunehmend mehr Bühne und mehr Öffentlichkeit, was ich halt auch finde auch gut. Also ich denke mal, mehr Vielfalt ist jetzt nicht schlecht. Jetzt habe ich ein bisschen gerambelt, oder?
Ich glaube, das ist jetzt aber trotzdem ein recht schöner Schlusssatz gewesen für die erste Hälfte. Ich frage dich einfach nur wirklich als abschließende Frage zur ersten Hälfte vielleicht noch, weil du eben davon, weil du davon gesprochen hast, dass es eben dieses Level gibt und diesen Inhalt, da finde ich es recht neu, diese berühmte Frage dran, inwieweit man den Künstler von der Kunst trennen kann. Und diese Frage ist irgendwie, steht immer so im Raum und wird nie so richtig geklärt. Ich weiß nicht, ob man es klären kann. Wie stehst du dazu?
Boah, ich finde es auch so schwierig.
Ja.
Also vielleicht sollte ich das nicht öffentlich sagen, aber ich war einfach letzte Wochen im neuen Woody Allen-Film.
Ja, ich habe ihn auch angeschaut.
Und habe ihn einfach total genossen.
Ja, ich finde ihn auch gut.
Und habe mir gedacht, wow, diese Welt oder die total künstlich ist oder so, irgendwie hat es mir total laut.
Gerade bei Woody Allen habe ich genau dasselbe Problem. Ich bin eigentlich ein rechter Fan immer schon gewesen, also auch bevor diese Vorwürfe gekommen sind. Und ich tue mir total schwer, ihn so für mich zu canceln.
Ja, eben, also ich habe zu Woody Allen auch total, also zu den Filmen ein total intimes Verhältnis, kenne manche echt gut. Und ja, ich denke mir halt, vielleicht, wenn man es mag, vielleicht anschauen, ja, oder vielleicht nicht, immer nicht verstärken oder so, also halt so quasi Instagram-Post war gerade im Kino im neuen Woody Allen.
Ja, aber rein. Das ist doch total, ich finde auch das ist schon ein Thema, ob man zu dem dann stehen darf oder nicht, oder dass man sich sozusagen fast schützen muss davor, dass man das zugibt, finde ich schon dann letztlich auch irgendwie problematisch.
Ja, ja, aber es ist mir halt vermutlich einfach nicht wert, dann.
Ja,
einfach, also ich würde nicht die Lanze brechen müssen für.
Es ist ja immer bei mir auch so. Ja. Ist ja bei mir auch so. Mhm. Ich poste es auch nicht. Ich meine, ich poste generell kaum private Dinge, aber ich möchte dann auch nicht die Postings oder die Kommentare kriegen, von wegen, das kann man nicht machen und so weiter. Allerdings möchte ich gerade bei Woody Allen nur dazu sagen, dass das. Natürlich jetzt auch problematisch, aber dass der weder verurteilt ist, nur dass wir ihm sonst wirklich ein Verbrechen oder irgendwas moralisch Verwerfliches nachweisen hätte können. Okay, hat seine Adoptivtochter geheiratet, aber selbst da, finde ich, muss man auch der dann einmal zugute halten, dass sie erwachsen ist und letztendlich tun könnte, was sie will, und er sie da ja nicht gefangen hält, ja. Das ist das eine, und das andere ist dieser Vorfall, der von der Tochter von Diane Keaton kommt, der nicht im geringsten bewiesen ist. Ich meine, natürlich kann man solche Sachen nicht beweisen, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass gerade in dem Klima jeder derartige Vorwurf dann zur Verurteilung oder letztlich auch zum Canceling führt. Und das finde ich dann eigentlich auch insofern schon problematisch, weil ich mir denke, selbst da und so heikel das Ding ist, müsste selbst da auch das im Zweifel für den Angeklagten gelten.
Ja, das ist natürlich, da gibt es sicher Probleme in dem Bereich. Also ich denke mal, was also eine Frage ist, wie kann ich denn überhaupt wieder irgendwas wieder gut machen? Also wenn es jetzt zum Beispiel nicht ganz schlimm war.
Gute, sehr gute Frage.
Und
das ist zum Beispiel, entschuldige, aber das ist zum Beispiel das Problem bei Louis C.K., oder? Ich finde, das ist auch nicht so schlimm, was der gemacht hat, der hätte sich einfach irgendwann einmal entschuldigen müssen.
Ja, also das ist natürlich, das ist wie bei euch so politisch korrekte Praxen oder so. Es ist sehr schwierig, da so im Bausch und Bogen drüber zu reden oder sowas, was wir Geschmack. Du musst es eigentlich so kontextspezifisch anschauen und dann für die entscheiden, find ich das jetzt eigentlich so gerecht, wie das jetzt gerade abläuft. Und halt auch, ich weiß nicht, dann doch ein bisschen. Nein, das sage ich jetzt nicht. Es ist ein schwarzes Thema, ja.
Ja.
Werk und die schaffende Person trennen, ja.
Ja. Aber es gibt kein, darum hängt diese Frage schon so lange in der Luft, es gibt keine Lösung für das, oder?
Das, also ich muss jetzt auch sagen, dass ich jetzt nicht intensiv an einer Lösung gearbeitet gesucht habe.
Ja, und das wird es jetzt auch gar nicht gehen.
Ja, man landet dann halt irgendwann halt so bei dem Punkt, also weil ich denke mal, was halt so, ja, also gerade so aus dem emanzipatorischen, progressiven, LGBTQ, Woken, wie auch immer, Eck, Kimp oder so, ist halt die Losung, jetzt haben wir zuerst einmal Opfer zu. Das ist, wenn was passiert. Also, und das ist ein Grundsatz, an dem man sich halten sollte, meiner Meinung nach. Mhm. Aber es kommt natürlich mit einem eigenen Set von Problemen und, wie gesagt, wie ramme ich dann hinterher wieder auf?
Wo würdest du hinziehen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde?
Ja, also ich glaube, wenn das Schöne, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, ist ja, dass man sich nicht entscheiden müsste und man konnte irgendwie halt so quasi, man konnte sich halt dann irgendwo in einer Stadt konnte man was haben und dann halt auch im Grünen oder so. Mhm.
Sagen wir Wohnsitze und du würdest unter der Woche in der Stadt sein und dann, wenn sie es mal hinausfahren.
Ja, und ich würde jetzt auch nicht so spezifisch werden, weil eben, wie gesagt, ich kann gut Sachen verpassen, mir gefällt es gleich irgendwo. Also ich würde jetzt auch zum Beispiel, also ich würde jetzt auch sagen, jetzt quasi Wien, schon schöne Stadt und alles, aber ist jetzt, weil wir heute so viel über Coolness geredet haben, ist Wien wirklich die coolste Großstadt? Nein, ist nicht. Okay. Da hat so Insert Gustav Mahler Spruch mit die 45 Jahre Sparta, also halt so quasi, wenn sich die ganze Welt den Pullover in die Hosen einsteckt, in Wien macht man es einfach 5 Jahre Sparta.
Okay.
Also und deswegen hat sie, ja, aber sie hat alles, Wien hat als Stadt alles, was sie braucht.
Ja, und, das und, schon. Ja,
und
ja.
Deswegen denke ich mir halt auch, also das mit der Kohle aside, aber halt so quasi, wenn es das Szenario nicht gibt, dass ich so viel Kohle habe, dass ich überall hinziehen kann, wo ich will oder sowas, dann ist mir das wurscht. Dann bin ich da auch zufrieden.
Okay. Mhm. Weil im Grunde macht ja dann das Geld das, was man braucht. Oder was man so gern hätte. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr so woanders sein, oder? Ist das das, was du meinst?
Wenn das spezifische Szenario von dir, dass mir jemand einen unendlichen Geldbetrag gibt, nur damit ich meinen Wohnort wechseln kann, dann, wenn das nicht eintritt, also weil ich, so wie du die Frage gestellt hast, ist das Geld zweckgebunden. Ich kann nicht sagen, ich nehme das Geld jetzt her und...
Okay. Weil ich weiß genau, was du meinst. Ja, okay. Also, aber wenn ich dir jetzt frage, angenommen, du bist sehr reich, ja, würdest du, vielleicht einmal so fragen, angenommen, du bist sehr reich, würdest du dann in Wien bleiben?
Das ist, weil ich meine, es ist natürlich sehr leicht, die Frage zu beantworten, wenn man nicht sehr reich ist, aber ich glaube so, ich würde einfach total Marlene Engelhorn machen, ich würde einfach die einen Fonds machen, dann 50 Leute aussuchen. Und die müssen sich dann Ideen überlegen, wie Wien cooler wird.
Wirklich wahr? Wirklich wahr?
Nein, das habe ich jetzt so halb ernst
gemacht. Also, okay, eben. Okay. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du besonders bei anderen Menschen?
Ich fühle mich von Menschen angezogen, die so ein bisschen an Idealismus haben. Also wenn jemand ganz stark an einer Idee glaubt oder glaubt, dass er die Welt besser machen kann, indem er irgendwas tut oder sowas, das finde ich extrem anziehend.
Ja?
Ja. Also zum Beispiel gerade so Nachhaltigkeitssachen. Also wenn jemand einfach eine Alufolie nicht weghaut, sondern sie einfach nur mal glatt streicht, damit es wiederverwenden kann oder sowas, das finde ich sowas total was Liebes.
Du bist sehr entzückend, Josef, wirklich. In manchen Dingen, die du sagst, bist du sehr entzückend. Okay. So stark da. Das finde ich voll gut. Ich meine, aber ich finde einfach allein, dass dir das auffällt und dass du das in dem Zusammenhang abrufen kannst, finde ich total witzig. Sowas taugt an Leute.
Das, ja, also mir taugt an Leute, wenn sie was wollen. Ja. Also was für andere auch ist und so. Finde ich gut.
Voll gut. Ja. Finde ich echt, also das finde ich gerade an dir voll gut, dass das irgendwie so, ja. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
Weltanschauung?
Ja. Okay. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich glaube, besser als jetzt. Bin eher optimistisch.
Und du für dich selber? Wo siehst du dich selber in 5 Jahren?
Mein Leben ist perfekt. Also wenn es so weitergeht. Also jetzt, weil wir heute so viel über Kabarett geredet haben, aber wenn ich im Niedermeyer gespielt habe und es war halt irgendwie so 2/3 volle Vorstellung oder sowas, dann denke ich mir, wenn die so bleibt, dann ist es perfekt.
Cool. Ja. Ja, voll cool. Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Es würde heißen Der schwule Tiroler mit den guten Witzen.
Josef, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, danke, hat Spaß gemacht, danke dir.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Sojamilch oder normale Milch?
Wenn ich sage Soja.
Oder was, Hafermilch ist momentan ja. Ding, aber ja.
So manche Haferdrinks mag ich ganz gern, aber im Bauernhintergrund deshalb Kuhmilch.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Das ändert sich gerade ein bisschen. Also früher Vogel.
Spazieren oder Laufen?
Laufen.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Öffentlich.
Instagram oder TikTok?
Da sage ich TikTok.
Haben wir besprochen. Netflix oder Amazon?
Netflix, aber ich habe keins von beiden.
Okay. Hast du irgendein Streaming?
Ja, alles illegal.
Aha, okay. Ja.
Ich hab ein Kino-Abo.
Wirklich? Ja, dieses Flatrate-Abo?
Ja, das ist spitze, das ist das Beste.
Ah, das glaube ich, ja?
Ja.
Okay. Ein Freund von mir hat das mitentwickelt zumindest. Aber das ist super, finde ich
ja. Ganz toll,
Ich weiß nicht, ob das eine wirkliche Frage ist für dich, aber ist ja wurscht. Töpfern oder Brot backen?
Das da ich boah, das so gern.
Wirklich, wahr?
Ja, also so Töpfern gibt es ja einen Hype.
Ja, ja, ich weiß.
Also
ja.
Du anscheinend halt so, die Brennöfen in Wien sind voll bis 2027.
Ja, ja. Und Brotbacken hat es
seit man, glaub ich, noch der
Pandemie ja auch so ein bisschen so.
Hat es auch einen Hype gegeben, aber ich glaube beim Brotbacken, da kommst du noch eher rein. Das ist halt so,
okay.
Hey, Neubautöpfern, kannst du vergessen.
Wirklich wahr?
Ja. Nein, ich, ohne Schmäh, eine Bekannte von mir ist bei der VHS und die organisiert dort die Kurse.
Ja.
Und sie sagt halt, die Brennöfen sind ausgebucht.
Du, Wahnsinn, ja. Wirklich wahr? Mhm. Cool. Hund oder Katze?
Die ist da, Katzen.
Ja, ja, aber es ist nicht so wichtig, ne?
Es ist nicht so wichtig, ne?
Ja, okay. Aber für die aus Tiroler, Piste oder Strand?
Ich Piste darf ich nicht sagen, aber wenn ich statt Piste Berg sagen könnte.
Ja, sicher.
Also ich fahre lieber in die Berg wie zu einem Strand.
Ah ja, schon. Okay. Dann weiß ich nicht, ob die Frage jetzt so zutreffend ist, aber trotzdem Skifahren oder Snowboarden?
Das Snowboarden.
Ja, hast du gemacht?
Ja.
Oder machst du immer noch?
Okay. Also heuer war ich einmal, zufällig.
Okay. Skiwasser oder Jagertee?
Skiwasser.
Okay. Bernewürstel oder Germknödel?
Germknödel.
Dann kommen wir mal zu Wien. Stephansdom oder Riesenrad?
Riesenrad.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Donauwalzer.
Zuckerwatte oder Langosch?
Langosch.
Schwedenbomben oder Mannerschnitten?
Mannerschnitten.
Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Bier.
Rot oder Weiß?
Weiß.
Mit Koriander oder ohne?
Mit.
Cola Light oder so klassisch?
Seit 1995 kein reguläres Cola mehr getrunken, Cola Light.
Wirklich wahr? Okay.
Ja.
Aus Figurgründen?
Ja, sicher.
Naja, kann man schon so sagen, ja klar.
Nein, und es ist auch gut.
Ja, ich weiß, ja. Party oder zusammensitzen?
Zusammensitzen.
Kino oder Couch?
Kino.
Chips oder Popcorn?
Chips.
Arthouse oder Blockbuster?
Gehe nur Arthouse.
Ja? Picasso oder Andy Warhol?
Andy Warhol.
Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick?
Hitchcock.
Steven Spielberg oder George Lucas?
Spielberg.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Beatles oder Stones?
Das habe ich schon gewusst, dass du die fragst. Und da habe ich mich für die Beatles entschieden.
Okay. Ja. Und hast du das jetzt einfach überlegt oder hörst du die tatsächlich hin und wieder?
Doch, so ein paar Lieder gibt es, die kann man schon hören.
Ja. Hast du die Doku gesehen? Also es gibt diese, was weißt du, dieses war so ein Thema jetzt vor 2-3 Jahren. Diese Doku von Disney Plus ist die, glaube ich, von. Ach, ist eh wurscht. Aber der die Herr der Ringe-Filme gemacht hat. Der
Peter Jackson.
Genau, der so diese Beatles-Doku gemacht.
Nein, das habe ich nicht gesehen.
Aber ich habe es auch nicht gesehen, muss total gut sein. Also alle haben so geschwärmt davon.
Mhm. Ja. Ah, ja, doch. Habe ich schon mitgekriegt, aber ich habe es nicht geschaut.
Ja, leider auch nicht. Ne? Madonna oder Cyndi Lauper?
Madonna.
Lady Gaga oder Billie Eilish?
Schwierig, aber da würde ich sagen Billie Eilish.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Charlie Chaplin.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Kamin.
Übergangsjacke oder frieren?
Frieren.
Okay. Haube oder Frisur?
Haube.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Boah, große Frage. Ist von den Typen abhängig, um die es geht. Also, wenn sie ein Liebeskummer auszahlt, wieso nicht?
Ja. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
In der Ruhe.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Bis zum Schluss bleiben.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Bin echt so mittlerweile ein bisschen ein Fan von Baba.